Aber wir nehmen mit Bild auf, nach Möglichkeit. Weil wir festgestellt haben, dass das total cool ist, wenn man sich so ein bisschen sieht. Also allein die Mimik, Gestik, wenn einer noch mal was sagen will. Also ich meine, du kannst dich ja auch hier so melden.
Würde ich grundsätzlich ja auch so machen, habe ich jetzt diesmal nicht dran gedacht, aber Rico darf ja nicht wissen, wie ich aussehe. Er weiß nach all den Jahren, weiß er immer noch nicht, wie ich aussehe. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr es auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Drive. Und wie immer, wenn ihr mich hört, wisst ihr, es gibt eine traurige Nachricht. Rico ist leider nicht da. Rico hat es erwischt mit einer Krankheit, die schon seit einiger Zeit in aller Munde ist. An dieser Stelle gute Besserung, Rico. Aber natürlich, wie Rico sagen würde, mache ich das nicht alleine, sondern ich habe jemanden dabei, nämlich den Tobi. Hallo Tobi.
Moin.
Und da wir alle wissen, dass Rico ja ein ganz, ganz großer Dolphins-Fan ist, haben wir Ersatz für ihn besorgt, und zwar jemanden, den ihr alle kennt, zumindest diejenigen, die schon länger hören, und der mindestens ebenso großer Dolphins-Fan ist wie Rico, nämlich Frank. Hallo Frank.
Ja, da bin ich. Jetzt muss ich eigentlich so einen Delfinruf machen, ne? Oder wie die machen. Mit der
Oha.
Krankheit meintest du übrigens Gonorrhoe, oder?
Ja,
Ja,
ja.
sehr
Wollte ich ganz so klar sagen. Oder Chlamydien, wie
Ja,
auch.
sehr gut. Also ja, auch von mir, hallo. Wir haben vorher schon, ich stelle mich nochmal kurz vor für die ganzen neuen Zuhörer.
Ja,
Bin ja
gerne auch
nun.
lange, denn es hat sich ja einiges getan in deinem Kosmos.
Ja, das dazu. Also ich bin immer noch in und aus Hannover mit der Patriots Nation als Fanclub, als örtlicher mit Watchpartys und allem Schnick und Schnack. Teil der Patriots Fans Germany Gemeinschaft, die sich ja weiterhin als inoffizieller Dachverband versteht. Dort aktiv, wenn auch nicht mehr als Admin. Dafür seit, ich glaube, März, April hat es angefangen, Teil des deutschsprachigen Patriots Podcasts Trash Talk Patriots, vor allem zu Hause auf Instagram, aber auch auf Twitter, Facebook und ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo sind. Ein Discord-Server haben wir auch, aber da war ich noch nicht. Da bin ich zu alt für. Ja, also da gibt es die Neuigkeit. Auch wir haben uns getraut und einen Podcast aufgelegt, beziehungsweise der Fabi als Autor und ich habe mich aufgedrängt, weil es mir mit euch und anderen immer so viel Spaß gemacht hat, jetzt auch regelmäßig darüber zu berichten. Und in dem Zusammenhang war der Micho ja auch schon zu Gast bei uns. Ihr habt die Folge, glaube ich, auch über eure sozialen Kanäle gespielt. Falls es ähnlich wie es neue Zuhörer gibt, einige gibt, die das noch nicht gehört haben. Wir haben so eine AFC East Vorschau gemacht in dem Zusammenhang mit euch als Team, also den Miami Dolphins. Vielleicht noch aktuell, vielleicht haben wir uns auch in vielen Sachen schon die Zeit uns widerlegt. Wer Lust hat, hört noch mal rein.
Ja, kann ich nur empfehlen. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss immer wieder sagen, das gilt für gerade für die AFC East Rivalry Teams. Natürlich mag ich die Teams nicht, aber die Jungs wie ihr, die diese Teams vertreten, da ist es mir immer ein Vergnügen, mit diesen Leuten zu reden. Das kann ich dementsprechend nur ganz laut sagen. Und wir werden das in den Shownotes wieder verlinken, auch den Podcast, und kann nur sagen, hört wirklich mal rein, lohnt sich. Ja, und ist auch was ganz anderes naturbedingt als das, was wir hier machen.
Genau. Vielleicht auch top aktuell. Also wir haben ja auch so ein Crossover-Format und da wir ja vor kurzem schon gesprochen haben auf unserem Kanal, haben wir mal den Doc angefragt, der aus diesem Run-Kosmos ein bisschen kommt, dass der uns mal seine Expertise gibt und mit uns über das Spiel quatscht. Auch da, wer Lust hat, hört da nochmal mit rein, wenn er natürlich mit diesem Podcast fertig ist. Erst dann. darf man da reinhören.
Sehr nice, sehr nice. Werde ich auf jeden Fall werde es tun. Ja, und ihr wisst ja, ich bin nicht gerade der Übermoderator. Ich kann nun mal unseren Anchorman nicht ersetzen. Deswegen kommt jetzt gerade einfach der perfekte Übergang. Tobi, News. Du hast mir unsere News diktiert und die erste betraf, wie heißt er, Brennan mit Vornamen, ne? Brennan Scarlett.
Brennan Scarlett, von wegen ersetzen und so, ne? Also, genau. Da könnte man jetzt eine Überleitung draus bauen. Brennan Scarlett ist verletzt momentan. Er stand bis vor 2 Tagen bei den Miami Dolphins noch auf der Injured Reserve Liste. Man hat sich jetzt zusammengesetzt, die Dolphins und der Spieler, und sie haben eine Vereinbarung getroffen, dass sie ihn entlassen. Das hat den Vorteil, dass sie nicht die Entscheidung treffen müssen nach, ich glaube, 4 Wochen, ob er die komplette Saison auf der IR-Liste verbringt und dann gar nicht mehr spielen kann, sondern jetzt hat er Zeit, fit und wieder gesund zu werden. Und wenn er dann in der Saison wieder fit und gesund ist, kann er bei jedem anderen NFL-Team, aber natürlich auch bei den Dolphins, dann einen neuerlichen Vertrag unterschreiben. Das heißt, sollte bei uns im Roster in Woche 8 oder 9 oder 10 auf Linebacker irgendwas passieren und Brennan Scarlett bis dahin wieder so weit sportlich kompetitiv sein, dass er eine Alternative wäre, dann kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich wieder bei den Dolphins im Roster landet.
Darf ich mal kurz nachfragen? Also habt ihr den vorm 53er-Kader auf IR gesetzt oder jetzt erst danach?
Nein, wir haben ihn vor dem 53er, glaube ich, auf die IR-Liste gesetzt.
Genau, weil davon kann man ja nicht zurückkommen. Du kannst ja, also vor 53er-Kader IR ist ja automatisch Season-Ending. Ich habe das bei uns auch schon mal gesagt, das ist ja so ein bisschen der Arschloch-Move. Wir haben das mit mindestens 2 Spielern gemacht, Malcolm Butler und Christian Wilkerson, dass wir sie vorher auf IR gesetzt haben und damit ihre Saison beendet haben, was die Spieler natürlich extrem unter Druck setzt, vor allem wenn sie keine Verletzungen haben, die halt ein Jahr dauern. Malcolm Butler hatte bei uns einen 2-Jahres-Vertrag, 5 Millionen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass er braucht 6 Wochen ungefähr, um fit zu werden. 6 Wochen zahlen wir ihm, plus dann kriegt man so eine Sperre von 3 Wochen obendrauf auf die Abfindung. Das heißt, er kann 9 Wochen nicht spielen und zu Woche 10 oder 11, ich weiß nicht mehr ganz genau, kann er dann bei einem anderen Team oder auch wieder bei den Patriots unterschreiben. Aber man ist ihn schon mal los, ohne Dead Cap für nächstes Jahr. Da weiß ich nicht, ob es bei eurer Scarlett genauso war. Da finde ich immer die Machtverhältnisse ein bisschen verschoben. Das Team kann da schon extrem Druck ausüben auf die Spieler. Das ist nicht sehr vertragsfreundlich.
Ja, also letzten Endes, wir hatten ihn vorher auf IR gesetzt und jetzt haben wir ihn von der IR-Liste quasi entlassen. Wie gesagt, das ist,
Ja, das geht ja nur mit dieser gesagten Vertragsauflösung. Der Spieler muss auch einverstanden sein. Sonst würde er das ganze Jahr auf IR bleiben und er würde auch seine Gehälter, die vertraglich vereinbart sind, von den Fins bekommen. Das macht man aber in der Regel dann, wenn die Verletzung nicht so schlimm ist. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, ohne dass ich das weiß, Brent Scarlett ist nicht so schwer.
Oder Woche 8 würde er wieder spielen können.
Genau, damit hat man ihn, also mit dem Move aus der Saison geschossen und sagt ihm, pass auf, du kannst bei uns das ganze Jahr Geld verdienen, dein normales, dein Grundgehalt, ohne Bonis, sonst wie. Willst du das oder hast du nochmal Bock, Football zu spielen? Dann unterschreib bitte hier deine Entlassungspapiere ab Woche 6, weil das muss man dann dementsprechend machen, plus die 3 Wochen sperren, damit er nochmal was macht. Für mich ist das halt eine absolute Unterdrucksetzung von einem Spieler, damit man ihm nicht ein ganzes Jahr Football raubt. Ist aber üblich, ne? Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, die bösen Fins oder so. Wie gesagt, die bösen Patriots machen es genauso und die bösen anderen 30 Teams auch. Es ist halt immer dieses Machtverhältnis Franchise gegenüber den Spielern.
Ja, man muss dazu aber auch dann, wenn man jetzt die Verletzung und das das Persönliche dieses der Spieler außen vor lässt, muss man sagen, dass Brandon Scarlett es auch schwer gehabt hätte, überhaupt, wenn er fit gewesen wäre, ins 53er-Roster reinzukommen. Also da haben wir dann nämlich jetzt eine Überleitung, denn in dieser Woche haben die Miami Dolphins, ich glaube gestern war es, die erste Depth-Chart der Saison herausgegeben. Vorher hatten wir ja, ich glaube, ein oder zwei Depth-Charts für die Preseason und jetzt hat zusammen mit dem Gamebook für Woche 1 wurde dann auch die Depth-Charts für die Saison bekannt gegeben. Grob zusammengefasst, also ich will ja jetzt auch nicht groß viele Worte verlieren, es ist nicht wirklich, sind nicht wirklich Dinge dabei, die weiß Gott wie überraschen. Gut, dass Mike Gesicki jetzt First String Tight End wird, war vielleicht nicht von allen erwartet worden, war aber zwangsläufig. Was mich als einziges dieser Death Charts ein bisschen überrascht hat, sind die Aufstellungen, was Kick Return und Punt Return angeht. Also Starting Kick Returner soll Raheem Mostert machen und Punt Returner Nummer 1 soll Tyreek Hill werden. Wobei man sich dann natürlich die Frage stellt, ob man Wide Receiver 1 dann wirklich im Punt Return in Anführungszeichen riskieren muss. Oder ob das vielleicht dann nicht jemand anders machen sollte. Das wäre dann die Frage. Alles andere ist erwartbar.
Naja, also ist ja mal so, die ursprünglichen Returner, da würden wir gleich noch zu kommen, das waren unter anderem, oder die einsetzbar waren, war ja zum Beispiel Lynn Bowden Jr. Preston Williams wäre da auch möglich gewesen. Aber es zeigen für mich zwei Dinge. Zum einen, dass man da sich natürlich noch ein bisschen in der Findungsphase befindet. Und zum anderen, es gibt noch einen Spieler, der eigentlich gut Returner hätte spielen können. Ein ehemaliger Erstrundenpick von uns.
Du sprichst den Namen doch eh nicht aus.
Ganz ehrlich, nicht mal dafür brauchen wir ihn noch. Der ist doch nur noch, wir sprechen hier von Noah Igbinogene.
Noah Igbinogene.
Igbinogene.
Ja, ja.
Genau. Der ist nur noch im Roster, weil der mal ein First-Round-Pick war.
Und der ist Berliner, oder?
So hört sich das an, ne?
Weil ich bin, fängt er doch an.
Ja, genau.
Ich bin scheiße. So muss man das nicht sagen, aber bei uns hat er den Durchbruch, hat das einfach nicht geschafft. Er schafft es nicht mal zum Returner. Den Speed hätte er dafür, oder sollte er dafür haben als Defensive Back. Das finde ich eigentlich noch viel bezeichnender. Ich finde okay, dass man da Hill oder auch Waddle und Mostert einsetzt. Ich erinnere mich eine Zeit lang, als wir Kenyon Drake als Running Back hatten, der war auch Returner. Und hat seine Sache auch nicht schlecht gemacht. Ich glaube, das ist ein guter Weg, den Speed auch dahin zu bringen, denn nochmal, Special Teams sind ja nicht so unwichtig, wie immer gerne vermutet wird. Es wird zwar in der Regel seltener ein Spiel über die Field Position, das könnte es jetzt allerdings am Sonntag doch werden, trotzdem sollte man das halt eben nicht unterschätzen. Und ein Hill wird mit seiner Antrittsstärke als Punt Returner allein schon, ich sag jetzt mal, 5 Yards zusätzlich rausholen.
Ja, und ich glaube, er hat auch echt Bock drauf, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass er bei den Chiefs auch viel returned hat, dass er mehr oder weniger, ich will nicht sagen, drauf besteht, aber sagt, ich bin das, ich will das machen. Eher sagt, ruh dich mal aus, da gehen immer viele kaputt. Nee, ich will das spielen. Also den Eindruck hatte ich so ein bisschen.
Offenspieler haben ja sowieso, sag ich, an einer Klatsche, ne? Also ich würde ja immer lieber hauen, als gehauen zu werden, aber die haben ja Die lassen sich ja gerne mal einen verbraten. Ne? Sonst würde man ja nicht offen spielen. Und Hill scheint da ja wirklich einer zu sein, von wegen, also ich habe Special Teams mal gespielt und allerdings auf der Gegenseite, im Kick-Team, beziehungsweise im Punting-Team. Und da ist es schon geil, wenn du da als Headhunter langläufst und dann heißt es du Ball und du versuchst noch um das Return-Team drum rumzukurven. Ich kann mir vorstellen, dass es auf der Gegenseite auch Spaß macht. So lange, bis er halt getroffen wird. aber soll ja Leute geben, die draufstehen. Also getroffen zu werden.
Naja, dann.
So, aber wo wir gerade über Ichbinogene gesprochen haben, auch da haben wir ja jetzt, dank der Verletzung von Clayton Fitzgerald, haben wir einen neuen Spieler aufgenommen, der dementsprechend unser Defensive Backfield zumindest in der Tiefe ergänzen soll, Tobi.
Ja, soll er in der Tiefe ergänzen. In erster Linie soll er einfach Clayton Fitzgerald in den Special Teams ersetzen. Aber zu dem Spieler kann sicherlich Frank am meisten von uns allen drei sagen. Der hat ihn die letzten Jahre in den Spielen, in denen er gespielt hat, spielen sehen.
Wie war das noch? Wir haben ja immer unser Namensproblem. Bissell, Justin Bissell.
Genau, so heißt er, Justin Bissell. Man muss das TH auch richtig aussprechen, dann geht es besser. Ja, also ich würde sagen, er ist euer Number One Sign Stealer. Vor allem so kurzfristig dazu, da will man uns doch auskundschaften. Das lassen wir natürlich nicht mit uns machen und haben den Gegenzug gemacht mit Lynn Bowden Jr., den wir von euch gesigned haben, damit wir auch über eure Schemes alles erfahren. Aber zurück zu Justin Bissell. Er war die letzten 3 Jahre bei uns. Das Gunner-Duo zusammen mit Matthew Slater. Den Rang hat ihm bei uns Brandon Schooler abgelaufen. Undrafted Rookie. Unsere Cinderella-Story des Trainingscamps hat da gute Ergebnisse gebracht, ist dann der Jüngere und hat dann mit einem weinenden Auge Justin Bissell ersetzt, der auf jeden Fall ligaweit zu einem der besten Special-Teamer zählt. Also ihr habt da schon, also neben dem Informationsfaktor auch sportlich echt einen guten Spieler bekommen, wenn ihr Probleme sowieso auf der Position habt.
Du meinst also, das war so ein richtiger Bill Belichick-Cheating-Move?
Natürlich.
Okay.
Ich möchte da nochmal an unseren Headcoach erinnern, der eben über diese Signings gesagt hat, ist doch völlig egal, man kann die Playbooks doch sowieso im Internet runterladen. War mir auch neu, aber naja.
spätestens nach dem ersten Spiel weiß jeder alles.
Naja, sicher.
Also würde ich zumindest sagen. Ja, Tobi, hat es das gebraucht?
Justin Bissell?
Ja.
Wie gesagt, schon allein dadurch, dass wir mit Clayton Fitzgerald unseren Special-Teams-Kapitän verloren haben, brauchten wir da mindestens gleichwertigen Ersatz. Und da der gute Herr Bissell Cornerback ist und wir ja latent unter Verletzungsanfälligkeit oft gerade der Position leiden, ist es immer besser, dann auch einen zu haben. Ich hätte mir vielleicht für den Move andere Namen gewünscht, aber so ist es auch okay. Da bin ich fein mit.
Okay, du bist also zufrieden, möchtest du sagen?
Ich bin sehr zufrieden, ja.
Gut. Ja, dann hat uns ja mit Preston Williams tatsächlich ein Spieler, ein Receiver verlassen, auf den man lange Zeit, wo man lange Zeit auf den Durchbruch gehofft hat, der es aber in unserem starken Receiving-Core nicht geschafft hat und der dementsprechend jetzt ins Practice-Squad der Panthers gewechselt ist. Wird er sich da durchsetzen, Tobi?
Sein Problem ist ja eher sein Körper und die Fitness und die, wie du immer so schön sagst, the best ability is availability und das ist sein Problem. Also er hat sicherlich Chancen bei den Panthers zumindest das eine oder andere Mal elevated zu werden, aber die Panthers haben ja jetzt gerade auch in der letzten Zeit auf Wide Receiver noch sich gut verstärkt. Also es wird auch da für ihn anspruchsvoll werden und ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er über deren Practice Squad hinauskommt.
Sehe ich so ähnlich. Und dann haben wir halt mit Lindenbone Jr. einen Spieler, Hank hat es eben schon erwähnt, ans Practice Squad der Patriots verloren, der lange Zeit noch im Gespräch war um einen Rosterplatz, wo es hieß von wegen, ich glaube, wenn wir einen Receiver mehr mitgenommen hätten, könnte es gut sein, dass er dabei gewesen wäre. Und der eigentlich dann auch, wo man gesagt hat, wenn er eine gute Chance hat, auch noch als Returner. Wäre ein guter Returner gewesen. Frank, ich hole jetzt schon mal oder greife ein bisschen vor, euer Receiving Core gilt jetzt unbedingt nicht als das am besten besetzte. Warum habt ihr ihn nur ins Practice Squad geholt oder glaubst du, er hat auch eine Chance, dauerhaft bei euch zu spielen?
Also ich sehe ihn als heimlichen Informanten. Der wird nach dem Spiel gegen euch wahrscheinlich gestrichen werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wie sehr ihr unseren Wide Receiver Room schlecht redet, wir sind natürlich trotzdem machtvoll aufgestellt. Allen voran Nelson Agholor, Kendrick Bourne, Devante Parker von euch, Jacoby Myers, aber auch hinten dran noch den ein oder anderen mit Trey Nixon, jetzt muss ich gucken, Lil John Humphreys, die wir alle nicht mitnehmen konnten in unseren aktiven Roster, die jetzt aktuell auf dem Practice Squad sind. Und die hätten, glaube ich, noch, ich sag mal, die Oberhand über Lynn Bowden Jr. Und dafür will ich ihm sportlich nichts nehmen. Alleine nur den zeitlichen Vorsprung, dass die komplett das Camp mitgemacht haben, beziehungsweise Trey Nixon schon letztes Jahr komplett im Patriots-Umfeld war. Also da war er auch schon im Practice Squad.
Okay. Gut, dann hoffen wir mal für Lynn Bowden Jr. das Beste. Oder, ja, da er ja im Practice Squad ist, kann ich ihm auch für kommendes Wochenende das Beste wünschen. Das ist mir dann relativ gleichgültig, denn das Beste für ihn wäre ja, wenn die Receiver keine Leistung bringen würden. Also wünschen wir ihm das Beste.
Übrigens, in meiner Aufzählung, die war nicht hundertprozentig komplett, Tyquan Thornton, unseren Second Round Rookie, habe ich so gesehen nicht genannt, der ja in der Saison auf IR gesetzt wurde, also erstmal mindestens die ersten 4 Wochen raus ist. Das wäre so gesehen in dem Death Chart noch über Trey Nixon und Lil John Humphreys. Eine Person, die ich jetzt noch nennen wollte.
Okay, gut. Und dann, ich habe es vorhin schon angekündigt, müssen wir über, ja, man kann es fast schon ein Erdbeben nennen, das den deutschen Football erschüttert hat. Den deutschen Football. Ich weiß, dass Tobi jetzt gleich innerlich aufstöhnt. Warum muss Micho immer über das Thema reden? Aber es ist nun mal einfach so, dass viele in Deutschland und der Football-Hype maßgeblich von RAN NFL befeuert worden sind. Viele in Deutschland sind durch RAN NFL zum Football gekommen. Klar, es gibt Leute, die waren schon früher dabei. Wir können RAN NFL viele Vorwürfe machen, dass es sich nicht weiterentwickelt hat. Und ich glaube, auch viele von denen, die sich gerade solche Podcasts wie unsere anhören, sind so tief in der Materie drin, dass RAN NFL tatsächlich ihnen keinen Mehrwert bietet. Die meisten werden auf DAZN oder mittlerweile aufgrund des Preises dann umgestiegen sein auf den Game Pass. Und werden dem Free-TV in der Beziehung den Rücken gekehrt haben. Aber trotzdem gilt American Football dank der Arbeit von RAN NFL tatsächlich als Trendsportart Nummer 1, als beliebteste Sportart bei Jugendlichen vom Interesse her nach Fußball. Ich meine, Fußball wird man hier in Deutschland nie überholen können. Und ja, da haben sie einiges getan. Und dann kam der große Schock. Ich glaube, gestern kam es raus. Habe ich richtig im Kopf, ja, gestern, also wir haben heute Donnerstag, dann kam es am Mittwoch raus, dass dies die letzte Saison für Pro7 wird und für RAN NFL und dass die NFL von RTL übernommen wird, die halt weiterhin 2 Spiele im Free-TV zeigen und über ihr kostenpflichtiges Portal Streaming RTL Plus werden sie auch noch 1 Spiel pro Woche streamen. Sie haben natürlich groß angekündigt, sie werden noch rundherum irgendwelche Berichterstattungen machen, wie auch immer. Frank, da würde ich zuerst mal gerne deine Meinung hören. Ich glaube, du bist auch kein großer RAN-NFL-Fan, obwohl die ja eigentlich immer die Patriots sehr, sehr liebevoll bedacht haben, so könnte man es fast sagen. wie siehst du das Ganze?
Also erstmal möchte ich natürlich diesen Giftpfeil, den du auf mich schießt, zurückwerfen und sagen, der Richtigkeit halber, heute ist Mittwoch und gestern war Dienstag und da ist auch die News rausgekommen. Aber wer zählt das schon?
Ja, Kalender, Wochentage.
Und dann, also bin ich auch derjenige, der des Öfteren schon mal Hashtag Run-Allergie gepflegt hat. Also ich bin alles andere als ein Fan von dem Format, aber eben nicht aus Gehässigkeit und Bösartigkeit, die mir auch manche Menschen unterstellen, sondern einfach so, wie du es erklärt hast, für denjenigen, der schon ein bisschen länger guckt, ist es halt begrenzt. Und als solches habe ich es auch immer empfunden und nie meine Brust hingezeigt, sondern schon immer den Rücken. Von daher weiß ich nicht, wie oft da die Patriots kommen. Ich habe mal eine Zeit lang auf Facebook gefolgt, aber das war mir zu weinerlich da. Da habe ich das wieder nicht mehr abonniert. Von daher, ich finde es gut, dass jetzt nochmal ein frischer Wind reinkommt, dass nochmal ein bisschen was aufgebrochen wird, denn jetzt, es sind ja dann von 2015 auch schon die 8. Saison, falls ich richtig rechnen kann, und dann nutzt sich auch so ein bisschen was ab. Also weiß ich nicht, ob Icke jetzt noch die große Bereicherung ist, und auch da möchte ich ihn menschlich nicht angreifen, aber ich habe natürlich in den ersten ein, zwei Jahren auch mal sporadisch reingeschaltet und fand es ganz lustig, wenn man eben diesen Versuch, die Community mit einzubinden. Das ist mit Sicherheit etwas, was sie neu gemacht haben, was sie aufgebrochen haben. Und das war gut. Aber ich sag mal, das 34. Snackadium als Highlight Unterbrechung zu bringen, hat sich dann auch irgendwann abgenutzt. Und von daher erhoffe ich mir nochmal, dass die Berichterstattung in Deutschland ein wenig erwachsener wird, ohne dass sie weniger innovativ wird.
Schöner Wunsch, Tobi.
Sind wir doch mal ganz ehrlich. RTL hat bis jetzt keine Football-Redaktion, zumindest nicht, dass ich das wüsste, dass da irgendwer aus der Sportredaktion von RTL besonders football-affin wäre. Das Erste. Das Zweite, viele der nun an oder der derzeit Angestellten bei RAN NFL sind Freelancer, das heißt freie Mitarbeiter mit Jahresverträgen. Du erinnerst dich vielleicht, Micho, ihr erinnert euch vielleicht auch, liebe Hörer. Wir haben da ja mit Roman, als der bei uns zu Gast war, auch so über seinen Status und seinen Werdegang erzählt. Da hat er ja berichtet, dass er Jahresverträge als freier Mitarbeiter unterschreibt. Das wird bei Carsten Spengemann, Jan Stecker genauso sein. Die sind also nach dieser Saison, wenn die Übertragung wechselt von ProSieben nach RTL, im Football-Genre Free Agents. Und ich gehe schwer davon aus, dass bei einem eventuellen Casting, was RTL dann veranstaltet, diese bekannten Gesichter einfach mit rüber wechseln. Genauso auch Teile der Football-Redaktion bei RAN, die auch diese freien Mitarbeiterverträge haben. Also so viel wird sich da jetzt von den handelnden Personen, glaube ich, nicht ändern.
Du drohst also damit, dass Icke der erste Free Agent Signing von RTL wird.
Ich möchte es nicht ausschließen. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie dessen vertragliche Struktur bei Sat.1 aussieht. Spannend wird das natürlich bei solchen Personalien wie Patrick Isume und Björn Werner, die alleine durch ihr Engagement in der European League of Football dessen Übertragungsrechte ja bei ProSieben bleiben, da schon in irgendeiner Art und Weise an die Sat.1 ProSieben Media AG gebunden sind. Ich weiß nicht, inwieweit da eine Kooperation überhaupt denkbar wäre, weil Sat.1 und RTL stehen ja mit ihren Senderfamilien schon in starker Konkurrenz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Patrick Isume an einem Tag bei RTL die NFL moderiert und dann am anderen Tag bei ProSieben als ELF-Commissioner da großartig da bei den Übertragungen rumturnt. Also das wird spannend zu sehen, was sich daraus entwickelt. Ob das Ego von Patrick Esume. Da gab es ja oder gibt es ja immer mal wieder gewisse Personen, die ihm da Selbstherrlichkeit, Selbstdarstellung, was auch immer vorwerfen. Das möchte ich nicht, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber eventuell könnte er in die Verlegenheit kommen, eins der beiden Babys opfern zu müssen. Und ich die in Anführungszeichen Bromancer-Bubble, die es da ja gibt, was auch so da in die Richtung geht, was Frank eben angedeutet hat. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Aufschrei, der jetzt hier durch Twitter geht und so, ja, guck ich nicht, alles scheiße, bla bla, dass das über längere Zeit erhalten bleibt und dass die dann 5 Jahre lang, so lange gehen ja die RTL-Rechte, kein NFL-Football im Free-TV mehr gucken. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, nee, nee. Das ist ja, also das ist ja ähnlich wie die Aufregung. Ich sag mal jetzt, wenn ich den Rundball, Fußball wieder mit einbringe, gibt's genügend Leute, die jetzt rufen, WM in Katar gucke ich nicht. Und wenn dann das erste Vorrundenspiel angepfiffen wird und die Nationalhymne läuft, sind sie doch wieder alle dabei. Ne? Also ich meine, das ist ja, vorher kann man immer viel sagen, was man vorhat. Ob es dann tatsächlich so sein würde, entscheidet sich dann. Und ich glaube nicht, dass auch nur einer dadurch verloren geht und sagt, ich gucke jetzt kein NFL mehr, weil ich bin traurig, dass das nicht mehr bei ProSieben Sat.1 Media Knack ist. Als Frage in den Raum, und damit wollte ich gar keinen bloßstellen, so, wenn es jetzt keiner weiß, wie sehen denn die Verträge für die ELF aus? Vielleicht sind die ja Ende des Jahres auch abgelaufen und die gehen gleich mit rüber zu RTL.
Ich meine, aber das ist jetzt, wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Ich meine gelesen zu haben, dass das ein 3-Jahres-Vertrag war. Also das ist noch mindestens 1 Jahr fest an ProSieben Sat oder ProSieben Max gebunden ist, die Übertragung.
Okay, ja, das wäre ja nur eine Idee, ja. Oder dass sie die mit rauskaufen oder wenn sie sowieso wissen, dass sie auf dem sinkenden Schiff sitzen, dass sie dann ihr Football-Engagement einstellen, wobei ich auch nicht weiß, wie College-Rechte verteilt sind. Da ist ja ProSieben auch ein bisschen mit drin, dass sie da jetzt ab und an was gezeigt haben. Glaube ich jedenfalls. Geguckt ja, habe ich es noch nicht. Ja.
Nee, das bleibt auf jeden Fall sehr spannend und wie gesagt, es bleibt auch spannend zu beobachten, wer jetzt von denen mit rüber geht. Ich kann dir Brief und Siegel geben, dass es Kommentatoren und Moderatoren gibt, die da mit rübergehen. Auf jeden Fall. Das ist ja, wie du den Rundball angesprochen hast, bei den diversen Sky Premiere oder was auch immer, was Konferenzen das gab, zu beobachten. Was natürlich spannend ist, gerade auch in der Frühzeit der RAN-NFL-Bubble. Es turnt ja bei RTL momentan mit Exklusivvertrag ein Frank Buschmann noch rum. Also
der Buschi, komm wieder.
Der könnte zurückkommen. Dem wurde ja auch immer Stress und Knies mit Esume nachgesagt. Wenn er den jetzt los ist, vielleicht kommt er zurück. Man weiß es nicht.
Also ich sehe das Ganze ja ein bisschen kritischer als ihr. Ich habe genau dieselbe Hoffnung, wie Frank die geäußert hat, dass das Ganze aufgebrochen wird. Aber, sagen wir mal ehrlich, RTL war nie wirklich bekannt dafür, Qualitätsfernsehen zu machen. Die haben tatsächlich auch...
Willst du andeuten, dass Bachelor und Bauer sucht Frau etwa kein Qualitäts-TV sind?
Ja, bei euch in Hannover vielleicht schon, aber...
Mir auch nicht. Ich wollte jetzt nicht mich als Fan outen.
Nein, also ich will gar keinen Disrespect dafür, irgendwelche Formate, aber es ist halt, es geht, selbst die Sportberichterstattungen bei dem Sender sind auch nicht, also sind oft genug kritisiert worden. So, und jetzt muss man sich mal angucken, wie der klassische deutsche Football-Fan oder NFL-Fan, muss man ja sagen, da irgendwie zugekommen ist. Und wie gesagt, nicht jeder wird sich vollkommen in diesem Weg wiedererkennen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder hat eigene Biografien diesbezüglich. Aber man schaltet bei ProSieben rein. Entweder weil man neugierig ist oder weil man schon mal was gehört hat. Und erlebt dann ein Format, das sich von allem anderen abhebt. So. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Man steht total, also man bleibt dann dabei. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man fängt sich dann an, in den Sport zu verlieben und entwächst dran dann und geht woanders hin. Oder aber man bleibt weniger wegen dem Sport, guckt das weniger wegen Sport, sondern wegen der ganzen Show drumherum. Und ich vermute, dass RTL das Ganze vielleicht nochmal dann versuchen wird, nochmal eine Nummer mehr auf die Spitze zu treiben und das auch ganz schnell gegen die Wand fahren kann. Das Ganze geht 5 Jahre. Wir können jetzt sagen, ja, wir sind 8 Jahre bei ProSieben Max, aber ich halte es auch, habe ich auch oft genug gesagt, Ran NFL muss man nicht mögen, aber man kann akzeptieren, was die für die Footballbewegung in Deutschland getan haben. Und noch sind wir da in einem Anfangsstadium. Das ist noch fragil. Auch wenn irgendwie 500.000 Karten haben wollten für das Spiel in München,
kann das 3 Millionen.
Oder 1 Million haben.
3 Millionen. Super Bowl Level Nachfrage war das. Es waren bis zu 780.000 gleichzeitig in der Warteschleife. Insgesamt gab es knapp über 3 Millionen Kartenanfragen.
Ja, und das ist ein Hype, das ist ein NFL-Hype, der kann aber genauso schnell wieder umschlagen. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Denn ich glaube tatsächlich nicht, dass das Ganze seriöser wird. Und dass es dann irgendwie überzogen wird. Und dann hat man natürlich die ganzen Fangroupies noch dabei. Da bin ich, also spannend wird es, da gebe ich euch recht. Ich habe da so meine Sorgen, dass es sogar negative Auswirkungen haben kann. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das letztendlich sieht. Ich glaube, dass diejenigen, die unsere Podcasts hören, so tief in der Materie drin sind, dass sie gar nicht mehr ran NFL gucken. Und als Dolphin-Fan hat man tatsächlich ein sehr gestörtes Verhältnis dazu, weil wir beliebter Prügelknabe bei ran NFL waren. Muss man mal ganz klar sagen. Also grundsätzlich galten wir bei denen ja, glaube ich, mit als das schlechteste Team und so weiter und so fort. Und Frank, das war vorhin auch nicht gegen dich gerichtet oder sowas, mit dass die Patriots so gestreichelt worden sind. So oft, da konnte ran NFL nichts dran ändern, wie oft die gezeigt werden, weil die haben die Spiele ja vorgeschrieben bekommen. Aber was bei denen halt war, die haben nun sehr auf dieser Erfolgsfan-Welle geritten. Und als Tom Brady dann zu Tampa Bay gewechselt ist, waren sie plötzlich alle Tampa Bay-Fans.
Ich weiß, was
das war, halt so ein bisschen sehr schlimm. Also grundsätzlich war es so, da konnte gar nichts schlecht sein. Aber wenn die Dolphins was gemacht haben, war grundsätzlich alles schlecht. Und das ist halt, was einem dann als Dolphins-Fan natürlich ganz besonders gegen den Strich ging.
Ja, aber in Woche 1 läuft ja Patriots gegen Dolphins im Free-TV. Pass auf, jetzt lustiger Insider. Da werdet ihr wenigstens als Beifang präsentiert.
Wow.
Der war schlecht, oder?
Oh, ich bin beeindruckt.
Ich auch ein bisschen. Ey, den habe ich hier gerade aufgeschrieben und dachte, ey, wie lustig. Naja, zu jedem. Übrigens, also weißt du, Delfine Beifang, ne? Also ist ja doppelt lustig. Wenn man einen Witz erklärt, ist er eigentlich schon erledigt. Von daher gehen wir schnell weiter. Ich gebe dir bei allem recht.
Wir nehmen das jetzt mal als ein Bewerbungsschreiber für das neue Format auf RTL nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Obwohl ich dort RTL ein Stück weit in Schutz nehmen möchte. Denn ja, insgesamt sind die Formate häufig wenig qualitativ. Ich möchte eine kleine Lanze zumindest brechen für die Sportberichterstattung, die doch in Teilen gut war. Also ich komme jetzt aus einer Generation, wo mit Anstoß sogar mal die Bundesliga lief. Anpfiff, genau.
Anstoß war das Computerspiel.
Was da hast du vollkommen recht.
Was jetzt gerade wieder neu aufgelegt wird.
Neue Version. Also ne, dort gab es eine junge Sportredaktion, aus der auch später, ich sag mal, erfolgreiche Menschen hervorgegangen sind. Dann in Teilen, wo ich sag mal, die Champions League jahrelang gezeigt wurde. Ich erinnere an das Highlight Günter Jauch mit Marcel Reif, das erste Tor ist schon gefallen in Madrid.
Ja, genau.
Das Tor in Madrid. Ich meine, dafür haben sie Fernsehpreise gewonnen für die Berichterstattung. Und auch wenn ich dort auch andere Sender bevorzuge, zu Hochzeiten von Formel 1 fand ich jetzt die Berichterstattung dorthingehend auch nicht so schlecht. Also ich würde jetzt den Sportkosmos vom normalen RTL-Kosmos ein bisschen loskoppeln und bin nicht so negativ, dass sie das jetzt irgendwie in die Tonne reißen. Und auch nochmal um für Icke was Positives, vielleicht wird er ja bei RTL unterschreiben und darf erwachsen werden. vom Netman zum vollwertigen Moderator oder Kommentator. Das wäre zum Beispiel eine Entwicklung, die ich dann wieder positiv sehen würde im ersten
Schritt. Ist halt eine Imagefrage, ne? Also die haben dieses Image haben sie auch zu Tode geritten. Aber wir sind jetzt schon seit 40 Minuten dran mit News.
Ja.
Da haben wir noch nichts gesagt. Genau, da ist kaum was passiert. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wenn ich jetzt hier meine Twitter-Timeline mal aktualisiere und dort keine dramatischen News sehe oder nichts, nein, nicht keine dramatischen, keine News. Am Mittwoch, genau, am Mittwoch, wichtig. Dann würde ich einfach mal sagen, Frank, wie war eure Offseason? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also man bekommt als Finns-Fan, konzentriert man sich logischerweise auf uns. Man hört immer wieder, dass ihr Schwierigkeiten grundsätzlich hättet, so ein bisschen gerade offensiv. Aber ansonsten habe ich von eurer Offseason persönlich kaum was mitbekommen. Tobi weiß bestimmt was über den Boulevard zu erzählen, aber so berichte mal. Wie war's? Du warst ja auch da.
Genau. Also jetzt muss ich fragen, wie weit wir ausholen wollen für die Offseason, ob mit Free Agency und Draft beginnt.
Normalerweise ist eine Folge nicht unter 2 Stunden. Du hast also Zeit zu reden.
Okay. Also dann fangen wir mal mit dem League Year, mit dem Start an. Dass wir in der Free Agency aufgrund von Cap Space Problematiken nicht so viel tun konnten, was die Zugänge angeht. Jetzt muss ich gucken, ich habe jetzt hier keine Charts vor mir, sondern es ist tatsächlich alles Kopfwissen. Verloren haben wir natürlich mehr oder weniger ein alterndes Linebacker-Core mit Calvin Neu, Jamie Collins, Dante Hightower, der jetzt immer noch vertragsfrei ist oder vertragslos. Das heißt, da wurde schon ein bisschen Tabula Rasa gemacht. Wir haben erwartungsgemäß JC Jackson als Mr. INT verloren an die Chargers, wo er einen Mega-Vertrag unterschrieben hat. Und darüber hinaus mit Sicherheit noch ein paar Namen, die ich jetzt nicht alle abrufen kann. Als nächstes der Draft, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, recht strange ablief. First Rounder.
Also für dieses Wortspiel hab ich einen verbraten bekommen, hat Jan Wegwert einen verbraten bekommen, als er es in seiner Live-Coverage gemacht hat. Aber ich glaube, dir als Patriot darf man das wirklich erlauben.
Da ich das erwartet hatte, dass genau dieses Wortspiel kommt, kann ich nur sagen, ja, es liegt so auf der Hand, das wird einem schon
genau. Also als mittlerweile Profi-Podcaster habe ich den natürlich oder haben wir den natürlich auch x-fach schon auf unserem Podcast gespielt und von daher konnte ich ihn natürlich auch nicht von diesem Rasen fernhalten. Der lief einfach von alleine los. Cole Strange, unser First Rounder, ich verstehe unseren Draft bis heute nicht. Es gab auch früher schon Drafts, die wenig verständlich waren. Es heißt ja immer, dass Bill ein eigenes Board hat oder die Patriots ein eigenes Board. Nur wenn 31 andere Teams etwas einschätzen, können die ja nicht immer alle falsch liegen. Und ich sag mal, bis auf diese, Draft Wonder oder Undrafted Wonder, da nehmen wir nochmal Malcolm Butler, der als Undrafted Rookie sich reingespielt hat und zum Star Corner bei uns wurde. Da nehme ich dann einen Julian Edelman als 7th-Runden-Pick, der zu einem der besten Receiver in der Patriots-Geschichte wurde und es im College selber noch nicht wusste, dass er das kann. Oder halt natürlich überall einen Tom Brady als 6th-Runden-Pick, der alle Zäune eingerissen hat. Aber ansonsten sind wir nicht dafür bekannt, dass wir mega draften und das
zog sich Harry auch. Zum Beispiel.
Ja, ne, also da gibt's ganz andere, wie hieß er denn? Dominic Easley, glaube ich, war mal unser First Round Pick. Ein anderes Jahr, Malcolm Brown und Malcolm ohne L, ein D-Liner, wo wir dann die Fifth Year Option nicht gezogen haben, glaube ich. sowas halt. Und jetzt kommt's wieder das Schwierige. Du hast es gesagt, ich war in den USA, ich habe mir Preseason gegönnt, weil ja anders als beim Fußball, wo man mal zum Training hingehen kann und von irgendwem eine Unterschrift ergattern kann, ist das in diesem NFL-Kosmos während der Saison mehr oder weniger durch. Wenn du nicht in Reihe 1 irgendwo siehst und einer vorbeikommt und sagst, hey, komm mal her, dann erwischst du die nicht, weil die völlig abgeschirmt sind. Anders im Training Camp, wo man hinterher dann nochmal hingehen kann, ein Selfie machen und sich ein Autogramm holen. Und diese Erfahrung wollte ich halt schon seit 10 Jahren machen. Und da es sich dieses Jahr terminlich angeboten hat, dass ich im August rüberfliegen kann, was ich auch nicht jedem empfehle, also ganz schön heiß da zu der Jahreszeit, aber das war es, glaube ich, fast überall auf diesem Planeten, war das nochmal eine coole Erfahrung. Wie bin ich da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr, was ich erzählen wollte.
Es ging um euren strangen Pick.
Ah ja, genau. Denn ich habe noch Selfie und Autogramm mit Cold Strange gemacht und ist auch ein cooler Typ, auch wenn ich seinen Oberlippenbart, diese Porno-Balken da etwas lächerlich fand. Aber cooler Typ und ich hoffe, dass er auch im Kader seinen Platz findet und von mir aus auch ein All-Time-Guard für die Patriots wird. Trotzdem ist der Position-Value an der Stelle nicht da, um einen Guard zu nehmen. Und deswegen werde ich diesen Pick für immer und ewig negativ einschätzen. Und das hat nichts 0,0% mit dem Spieler zu tun, der dort gewählt wurde, sondern rein die Position Value. Wenn 31 andere Teams sagen, den sehen wir in der 4. oder 5. Runde, können wir den nicht in der 1. Runde nehmen. Vor allem, wenn wir unseren Starting Guard, Shaq Mason, für einen 5. Runden-Pick nach Tampa abgeben, dann passt das einfach nicht. Also wenn ich ohne Not mir die Guard-Position aufmache, dafür einen 5. Runden-Pick bekomme und im Gegenzug ihn mit einem First-Round-Pick wieder zumache, dann habe ich in der Position, in meinem Kader vollkommen versagt. Ich kann es nicht schöner ausdrücken. Meiner Einschätzung nach.
So, das heißt von wegen, du sagst, ein First-Round-Pick, okay. Offseason, also Draft lief relativ schlecht, habt ihr aber auch nicht erwartet. Hat sich das Team denn grundsätzlich verbessert?
Da sind wir schon in dieser Positionsgruppe auch, O-Line, ne? Beziehungsweise ich kann den Draft nochmal kurz zumachen. In der 2. Runde Tyquan Thornton, Wide Receiver, absoluter Speedstar, schnellster Spieler des Drafts, glaube ich. Vielleicht gab es noch einen schnelleren und ich habe wieder Unrecht. Aber generell gehört er zu den sehr, sehr schnellen Jungs. Unsere Needs aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, waren Cornerback und Linebacker. Die haben wir nicht oder zu spät angegangen. Und haben in Runde 4 und 6 2 Running Backs genommen, mit Kevin Harris als letztes, der es nicht mal in den Kader geschafft hat, den wir gecuttet haben. Dann in der 5. Runde, ich muss glaube ich mir den Draft echt aufrufen, haben wir wieder unseren Third String Quarterback gedraftet in Bailey Zappi, der jetzt die zweitbesten Off-Season-Statistiken hatte, aber insgesamt also einen Wert ohne Wert. Hört sich komisch an, ist aber so.
Habt ihr den denn behalten? Habt ihr ihn mit in den Roster genommen?
Ja.
Weil wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Skylar Thompson.
Skylar Thompson, ja.
Der hatte übrigens die besten.
Genau. Deswegen ist Bailey Zappi der Zweitbeste. Also die zwei, unsere Jungs, wie sie die Offseason gerockt haben und wieder erwähnt werden in ihrem Leben.
Naja, immerhin haben sie es ins Roster geschafft. Ich hätte ja keinen dritten Quarterback mitgenommen bei uns. Aber gibt es bei euch denn dann überhaupt die Gefahr? Gibt es bei jemandem, der so gut spielt, gibt es da vielleicht irgendwann die Diskussion, zumindest um den Backup, wenn nicht sogar um euren Starting Quarterback?
Nein. Also, ich sag mal, die zweitbeste Statistik ist auch nur der mangelnden Leistung der anderen geschuldet. Also ich fand ihn jetzt unterdurchschnittlich gut. Da waren Drops da, also Rookie Mistakes, ne? Ich will ihn jetzt hier nicht, ich sag mal, mit Benzin übergießen und anzünden. Das liegt mir fern. Er hat solide Zahlen geliefert für einen Rookie. Also ich sag mal, ein Jared Stidham vor 2 Jahren oder sonst was hat jetzt nicht besser performt, und für den reicht es immerhin als Backup mit nach in unsere Filiale nach Las Vegas zu ziehen. Also das passt schon alles. Nur ich habe hier nicht, und zwar nicht in Ansätzen, den neuen Brady oder ähnlich gesehen. Also wir brauchen einen jungen, fitten Quarterback, der mehr oder weniger ein Systemklon ist, und damit meine ich nicht Clown, sondern Klon, zu unserem Starter, der 1:1 einspringen könnte, wenn irgendwas passieren sollte, verletzungstechnisch, damit er dann in der Bubble schon drumherum ist. Und dafür ist er gut und auch tauglich. Aber mehr halt nicht. Und ich weiß nicht, ob es dann diesen Draft-Pick bedurfte, um den Need dort zu stillen. Also ich habe ihn nicht gesehen.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also weder bei euch noch bei uns.
Wie? Wir haben den neuen potenziellen Superstar-Starter der Miami Dolphins
das
bei uns.
Das finde ich ja sowieso die Härte, dass es dann sofort eine Diskussion gibt, sollst du Tanner Thompson nicht starten oder zumindest Backup werden.
Ja, ja.
Da krieg ich ja die Vollkrise bei. Aber gut.
Das kennst du doch, Micho. Das ist doch in Miami immer so. Ja. Also, naja.
Sicherlich. Ja, so, und wie verliefen dann die Trainingscamp? Du hast uns vorhin von einem gigantischen Brawl erzählt, den du beobachten durftest.
Genau, also ich habe ja vor dem zweiten Preseason-Spiel gegen die Panthers, also ich war in den USA oder bei den Spielen beim ersten Preseason-Game gegen die Giants, ja, grottenschlechter Kick von beiden Seiten, also Third String gegen Third String, mehr oder weniger, die ganzen Starter haben sich noch nicht mal umgezogen. Aber war trotzdem cool, ne? Überdurchschnittlich viele Leute da, das Tailgating ist immer cool, viele wieder getroffen. Insgesamt passte das alles und ich wusste, worauf ich mich einlasse, ne? Also wer nachts in Deutschland aufsteht und dann wieder sagt, oh, ich gucke, und dann enttäuscht ist, also sportlich war diese Enttäuschung ähnlich. Dann haben wir ein bisschen New England Rundreise gemacht und sind dann vor dem Panthers Spiel nochmal zum gemeinsamen Training am letzten Tag, dem Mittwoch vor dem Spiel, gegangen. Und da gab es am Vortag schon einen kleinen Brawl im Trainingscamp, also zwischen den Panthers und den Patriots. Am Tag selber, jetzt müsste ich überlegen, wer es war. Auf jeden Fall war Christian Wilkerson das Opfer. Der hat ja die Concussion davor von getragen, was ihn dann auf IR gebracht hat. Da gab es ja noch mal ein bisschen Geschubse und Gerangel. Und hinterher, das war dann auf der Seite, also ich sag mal 5 Meter von den Zuschauern entfernt, ging es darum, dass Run CMC, also Christian McCaffrey, irgendwie einen Late-Hit bekommen hat, also einen grenzwertigen Late-Hit, darüber so angepisst war, dass er mit dem Ball auf den Spieler geworfen hat, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Und dann ging die wilde Reise in die Zuschauer, bis in Reihe 4 der Zuschauer. Also das ist nicht im Stadion oder sowas, sondern auf einem speziellen Practice Field. Da ist nur mit so einem Gummiband an der Seite abgesperrt. Ansonsten sitzt man auf derselben Höhe, auf jeden Fall die in Reihe 1, wie die Spieler auf dem Feld. Was ziemlich cool ist vom Winkel. Und dann sind die mit voller Kapelle, ich sag mal, Minimum 30 Patriots-Spieler und 30 Panthers-Spieler bis in Reihe 4 hochgeklettert und haben sich da noch ein bisschen gebogt. Ich glaube, Jabril Peppers soll der aktivste mit den Händen gewesen sein, also Hände gleich Fäuste. Es dauerte eine ganze Zeit, bis man Zuschauer und Spieler wieder voneinander getrennt hat, also das Knäuel. Die Zuschauer haben jetzt nicht mitgemacht im Gekloppe. sondern versucht, sich an die Seite zu kriegen. Lustig war so ein bisschen, ich sag mal, typisch American Way of Living, wenn man weiß, dass man auf einen heißen Kaffee raufschreiben muss, dass er heiß ist. Ansonsten kann man sich eine Million erklagen oder so, wenn man sich den Mund verbrannt hat. Eine Dame wurde also unheimlich schwer erwischt in diesem Gerangel, so dass dann auf jeden Fall Ambulance gerufen wurde zur Behandlung neben dem Feld, und sie wurde dann theatralisch im Rollstuhl an den Fans vorbeigerollt, während sie ihren Schuh in der Hand hielt und sagte, ich kann ihn nicht wieder anziehen, ich kann ihn nicht wieder anziehen, er ist so geschwollen. Also er war genauso dick wie der andere, was jetzt nicht für den heilen Fuß sprach. Also die macht auf jeden Fall eine Riesennummer da draus. Die lässt sie nicht nur die Füße neu machen, sondern ich habe schon mal bei uns gesagt, Brüste, Zähne und Haare gleich mit. Ne? Also das war für die, glaube ich, Jackpot in der Krankenversicherung. Die wird rund erneuert, powered by New England Patriots. Also immer wieder schön zu hören, solche Geschichten. Oder zu sehen, besser gesagt. Ich war ja dabei.
Ja gut, da wäre mal eine wichtige Frage. Wer von den Spielern hat denn bei dem Brawl besonders beeindruckt?
Ja, wie gesagt, also Jabril Peppers war der aktivste mit den Fäusten. Also der hat ein, zwei Panther erwischt mit voller Wucht.
Panther a people too, oder wie war das? Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte, wenn so ein Defensive End oder so ein Defensive Tackle oder sowas auf einen zukommt, auch als Zuschauer, ich glaube, da hat man keine groß andere Wahl, als nur noch zur Seite zu springen und zu beten, dass man nicht erwischt wird. Weil wenn so ein Gebirge vor einem auftaucht.
Ja, also da der Brawl natürlich jetzt auf dem Feld anfing, und sich langsam rüberarbeitet. Also ich würde mal sagen, fast wie so eine Lavamasse, wer das schon mal beobachtet hat. Also wer wollte, hatte die Chance wegzukommen. Und ich sage, es sind auch 100% der Fans weggekommen. Eine hat die Chance genutzt, zu behaupten, dass sie doch nicht weggekommen ist.
Gut, solche Leute wird man dementsprechend immer haben. Wer hat den Brawl denn gewonnen?
Ja, ich würde sagen, knapp unentschieden. Also in so einer Masse kannst du ja nicht gucken. Auf jeden Fall, sie haben das Training unterbrochen, haben beide Teams mit Coaching-Staff aufs Feld, also in der Mitte zusammen einen großen Kreis machen lassen und haben mal 3 Minuten eine Ansprache gemacht, dass bei aller Competition ist auch ganz nett wäre, wenn man bei der Sportart bleibt und wir versuchen uns auf die Saison vorzubereiten, und dementsprechend diszipliniert wurde es dann zu Ende gebracht.
Ich meine, man muss natürlich sagen, das hört man ja von jedem Trainingscamp. Also wir hören das bei uns, gerade bei den Joint Practices hören wir das auch immer wieder. Ich meine, die Spieler müssen aggressiv sein. Es wird von denen aggressiv erwartet, es wird von denen erwartet, dass sie um ihren Roster-Spot, weiß Gott, wie kämpfen, dass dann mal Leuten die Sicherungen durchbrennen. Mal ganz ehrlich, das ist eigentlich zu erwarten. Die ganze Zeit wird denen erzählt von wegen, du musst draufgehen, behaupte dich, lass dir nichts gefallen, so nach dem Motto. Ja klar, irgendwann rastet man dann einfach aus. Oder siehst du was anderes, Tobi?
Nein, es geht gerade in den Camps, geht es ja für viele dann auch um, gerade auch in den hinteren Plätzen geht es ja um die Existenz, und wer da nicht vollen Einsatz zeigt, der hat ja schon alleine deswegen schlechte Karten, und da kann es immer mal passieren. Es ist ein physischer Sport, dass es da zu kleinen oder größeren Reibereien kommt. Man muss nicht gerade wie einige Herren aus der NFL, ich weiß nicht, fast jeder wird das Video gesehen haben, mit Helmen auf Gegenspieler eindreschen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ein bisschen Geschubse, das gehört, glaube ich, dann schon fast zum guten Ton. Und das ist ja bei den Joint Practices quasi fast immer so, dass es da an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen kritisch wird.
Ja, übrigens für alle, die die Anspielung nicht verstanden haben, Aaron Donald, der mit 2 Helmen in der Hand Windmühle gespielt hat und wild kreisend auf den Gegner eingedroschen hat.
Das haben wir hier tatsächlich auch diskutiert.
Okay, ja, also auch da haben wir im Pregame, und wir sind immer noch nicht beim Spiel angekommen, oder beim Pre-Talk so ein bisschen drüber gesprochen. Die Strafen in der NFL. Also ich finde nach wie vor, und wenn er drüber gesprochen hat, schon müssen wir es auch nicht groß aufmachen, dafür hätte sich Aaron Donald auf jeden Fall was verdient. Das geht nicht. So eine Nummer ist too much. Und dann ist es ja auch so, dass gerade bei allem Druck, den, ich sag mal, Roster 35 bis 85 haben, sind es aber gerade die Top 15, die dann besonders negativ auffallen. Also auch hier, ne, Christian McCaffrey musste jetzt nicht den Ball noch werfen. Man muss daraus kein Gekloppe machen, wenn man mit dem Ball beworfen wurde. So schwer ist das jetzt auch nicht. Oder tödlich, wenn man davon getroffen wird. Ich wollte nur sagen, die das dann starten und in diese Situationen kommen, sind dann häufiger auch mal die großen Namen. So wie in dem Fall Aaron Donald.
Da hast du recht. Da hast du tatsächlich recht, da muss, aber wie das mit der NFL im Moment ist, das haben wir ja auch am Beispiel die Sean Watson lang und breit diskutieren müssen. Die Sean Watson wurde ja auch mit uns leider mal in Verbindung gebracht. Ja, aber wie gesagt, da können wir nicht viel zu sagen. Ihr habt aber noch einen ganz entscheidenden Verlust gehabt, den du in meinen Augen bisher nicht erwähnt hast. Und das ist, dass ihr tatsächlich euren OC verloren habt nach Las Vegas.
Ja.
Also das heißt ja immer, Matt Patricia ist ja zurückgekommen, soll jetzt plötzlich, obwohl der früher zusammen mit Joe Judge eigentlich reine Defense-Coaches oder früher Defense-Coaches vor allen Dingen gewesen, Special-Teams-Coaches gewesen und sollen jetzt die Offense schmeißen.
Ja, also sagen wir es mal so, als Patriots-Fan ist man es ja gewohnt, dass immer wieder Top-Coordinator oder Top-Coaches, allen voran Brian Flores zu euch, den Verein verlassen. Und deswegen, also bei mir macht das keine Regung oder keine Regung mehr. Es war ja damals so, dass er vor 2 Jahren war es, glaube ich, als er mit den Colts schon mehr oder weniger einig war. Und dann Robert Kraft so gesehen sein Veto eingelegt hat und gesagt hat, komm, bleib doch noch ein bisschen. Man munkelt, dass durch die Rückkehr von Matt Patricia, ich sag mal, der Kronprinzthron gewackelt hat von McDaniels. Es war ja mehr oder weniger so ein bisschen, komm, bleib noch ein paar Jahre, bis Bill in die ewigen Jagdgründe reitet. Dann wirst du hier Head Coach. Das wurde mit der Rückkehr von Matt Patricia nochmal durchgewürfelt, weil ich glaube so ein bisschen Belichick und Patricia, das sind so Siam und Ese, die trennen kein Blatt. Und von daher, ja, ist es am Ende auch mehr oder weniger egal. Ich sag mal, McDaniels war nicht schon immer OC, sondern er musste sich in die Position auch reinarbeiten. Matt Patricia war nicht schon immer DC. Ich muss jetzt mal gucken, ich glaube, seine erste Coaching-Station war irgendwas in der Offense. Er hat im College selber O-Line gespielt. Das heißt, nur weil er bei uns über Jahre DC war, heißt es nicht, dass man ihn von der offensiven Seite des Balles fernhalten soll. Bill Belichick war über x Jahre Defensive Coordinator, bevor er zum Head Coach aufgestiegen ist. Und es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, Bill Belichick versteht die Offense nicht, weil er kommt als DC. Von daher sehe ich mehr oder weniger keinen Verlust qualitativer Art mit Matt Patricia als OC, der ja noch kein OC ist, weil wir ihn nicht benannt haben.
Man muss sagen, zum Beispiel Brian Flores kam als ehemaliger, ja nicht DC, aber als aus dem Defense-Bereich und er hat die Offense nicht verstanden. Aber es gibt also auch die Beispiele in die andere Richtung.
Na klar, man kann auch sagen, also ich sag mal, McDaniels ist zu den Broncos vor 10 Jahren, 12 Jahren und hat Headcoach nicht verstanden. Matt Patricia ist als DC zu den Lions als Headcoach und ist auch kolossal gescheitert. Joe Judge war bei den Giants Head Coach und ist kolossal gescheitert. Alles bei uns jetzt im Coaching-Staff. Also rein theoretisch haben wir sogar 3 ehemalige Head Coaches, wovon einer noch aktiv ist, also Bill Belichick. Von daher weiß ich nicht, ob der Verlust so groß ist. Also ich sag mal, von dem Wissen, was abgewandert ist in diesem Jahr, oder wir mit Joe Judge und Matt Patricia aktiv in diesen Rollen das kompensieren können. Also in den vergangenen Jahren haben wir es immer geschafft. Ich bin da ganz guter Dinge.
Du hast, von dir weiß ich ja nun, du hast eine Aussage getätigt, die ich im ersten Moment immer seltsam finde. Du hast nämlich gesagt, bevor du Patriots-Fan bist, bist du in erster Linie ein Tom Brady-Fan. Ja. Und wenn ich das richtig, also bitte korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, Tom Brady kann gerne auch mal eine Reizfigur sein, aber eine Stärke hat Tom Brady definitiv. Er hat nämlich eine überragende Spielintelligenz und kann sich innerhalb kürzester Zeit an jedes System anpassen. Also er kann tatsächlich in jedem System, wenn es nicht unbedingt eine Run-Option-Quarterback-lastige Offense ist, kann er, glaube ich, in jedem System rein theoretisch glänzen. Jetzt habt ihr Tom Brady nicht mehr. Jetzt habt ihr tatsächlich Mac Jones. Und Mac Jones wird nicht in jedem System glänzen können. Was werdet ihr, weil auch da hört man die tollsten Sachen. Man hört, ihr wollt run-lastiger werden. Dann hört man von wegen, ihr wollt Shanahan Offense spielen. In welche Richtung wird es bei euch gehen?
Also ich hoffe weiterhin auf meine Double Tight End Offense. Aber ich will nicht widersprechen, aber ich glaube nicht, dass Tom Brady in jedem System glänzen kann. Ich glaube, dass er sich jedes System so macht, dass er glänzen kann. Das heißt, er hat ja das Spiel der Bucks ein großes Stück beeinflusst und verändert in der Art und Weise, wie sie spielen. Es ist ja eine kleine Blaupause von den Patriots. Also selbst wenn es viele attraktive lange Bälle gab, die es auch bei den Patriots immer mal wieder gab, ist es ja eine Tight End und Running Back driven Offense gewesen, die den Wide Receivern in Teilen erst den Raum geschaffen hat. Und das ist es halt immer, diese Ausgewogenheit zu hinzukriegen. Und da waren die Patriots so gut wie immer eine Run-First-Offense und sind es auch geblieben. Selbst wenn zwischendurch spektakuläre Catches, vor allem auf Gronk, also ich sag mal in den Slot gehen, 8 bis 15 Yards ist ja der durchschnittliche Pass, der ankommt. Und dann gibt's immer mal die langen Brote zwischendrin. Und für das System ist ein Mac Jones geschaffen, glaube ich, und von daher wird sich an unserer Offense zum letzten Jahr nicht so viel ändern, auch wenn es heißt, dass das ganze Play-Calling umgestellt wurde, weil es einfach in die Jahre gekommen ist und durch den Abgang von McDaniels einfach die Chance bestand, komplett neues Playbook aufzulegen. Damit sollen noch viele in der Offense Probleme haben. Mit dieser Umstellung auch Mac Jones.
Tobi, bevor ich jetzt hier gleich von Frank wieder korrigiert werde, darfst du dich gerne mal einmischen. Was sind denn deiner Meinung nach die großen Schwächen der Patriots?
Also ich bin, und da stoße ich so mit in das gleiche Horn, was Frank schon gesagt hat, dass diese Umstellung einfach auch Zeit braucht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass eben diese Umstellung und diese auch teilweise personelle Umstrukturierung, die bei den Patriots gerade vonstatten geht, dass das so ohne weiteres erfolgreich sein kann. Auf der anderen Seite warne ich ja schon und habe ein nicht ganz so gutes Gefühl davon, die Patriots auf die leichte Schulter zu nehmen. Natürlich haben die in der Preseason Probleme. Und natürlich versuchen die ein neues offensives System zu etablieren, aber dafür ist die Preseason auch da. Wenn wir den Vergleich zu uns nehmen, wir hatten in keinem der Trainings, der Preseason-Spiele, die in Anführungszeichen volle Kapelle auf dem Platz. Also das ist bei uns nicht anders. Auch Mike McDaniel hat das Spielsystem, was er mit den Miami Dolphins offensiv spielen möchte, die seit Jahren in Miami ersehnte offensive Identität in keinem der Preseason-Spiele wirklich 1:1 mit dem Personal schon zeigen, in Anführungszeichen, wollen, wahrscheinlich, wie das bei uns aussehen wird. Man konnte an der einen oder anderen Stelle, bei dem einen oder anderen Play, das gerade auch Tua mit der First String Offense gezeigt hat, davon ausgehen, dass das Mittel in dieser Saison sein können. Aber wie das letzten Endes jetzt alles insgesamt so aussieht bei den Dolphins, das weiß ja auch keiner wirklich so. Da kann man ja auch nur spekulieren. Und genauso wird das auch bei der Patriots Offense und auch wegen, Frank hat die Umstellung gerade auf Linebacker angesprochen, bei der Patriots Defense. Ein Riesenvorteil für die Dolphins ist, dass sie mit den eigenen Umstellungen, die sie haben, die Patriots in Woche 1 spielen zu Hause, weil eben da noch nicht alles funktionieren kann. Wenn das alles mal ein paar Wochen auch unter Wettkampfbedingungen sich einspielt, dann sehe ich die Patriots da auch verbessert. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das in Woche 1, wenn es Miami gelingt, da auch Mac Jones zu stressen, weil ihn da auch unter Druck zu setzen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles so eingespielt sein kann, dass das wie ein Uhrwerk funktioniert.
Aber ganz, ja, bitte? Ganz konkret, bevor wir auf das Spiel auch gleich noch später noch kommen, was würdest du denn sagen, was ist denn, du sagst die offensive Umstellung, aber welche Positionsgruppe, welcher Bereich ist ganz konkret die Schwäche der Patriots?
Ich bin von der O-Line nicht wirklich so überzeugt, wie sie schon mal war. Frank hat Cole Strange auf Left Guard angesprochen. Ich weiß nicht, Starting Right Tackle ist Isaiah Wynn, oder? Bei euch?
Genau. Also vielleicht, ich kann noch mal dazu sagen, auch aus meiner Sicht ist aktuell die O-Line unsere Achillesferse. Das liegt nicht daran, weil mangelndes Talent da ist, aber mehr oder weniger haben wir auf 4 von 5 Positionen umgestellt. Dabei ist der unspektakulärste Wechsel so gesehen Isaiah Wynn von Left Tackle auf Right Tackle und Trent Brown von Right Tackle auf Left Tackle. Das sind dieselben Personen, sie spielen aber eine andere Position. Also wir haben unsere Tackle getauscht. Warum, weiß man nicht. Also Trent Brown ist in sehr, sehr guter körperlicher Verfassung. Der hat ja einen Vertragsbonus für Höchstgewicht, wenn er da drunter kommt. Das hat er als absolute Motivation verstanden. Und ich sag mal, sich in den fast athletischen Bereich abgespeckt. Das heißt, er ist schneller als je zuvor. Und wenn man mal, ich habe Trent Brown live gesehen, 2 Meter von mir. Und wenn man einfach sieht, dass der nochmal 1,5 bis 2 Köpfe größer ist als ein Mac Jones, der jetzt auch nicht 1,68 ist, dann ist das eine einfach beeindruckende Länge und auch Breite. Und wenn er die dann sportlich noch gut bewegen kann, dann kann ich mir im Verlauf der Saison sehr viel vorstellen. Aber im Grunde müssen sich zwei Spieler auf einer neuen Position einfinden, auch wenn Trent Brown bei uns schon Left Tackle gespielt hat in der Super Bowl Saison 53, war es glaube ich zuletzt, oder 51, egal, auf jeden Fall in einem von den Super Bowls, da hat er gewonnen, bevor er zu den Raiders dann abgewandert ist. Die Jahre fliegen immer. Fakt ist aber auch, dass wir mit Michael Onwenu auf Right Guard so gesehen neu besetzt sind, auch wenn er im Mix in der O-Line schon mit drin war, aber eigentlich auf Tackle und weniger auf Guard. Er ist jetzt nach innen gerutscht für Shaq Mason. Und über die Saison hatte sich ja Ted Karras so ein bisschen auf Left Guard reingespielt, der uns auch verlassen hat. Und dort füllt halt mit Cold Strange ein Rookie die Lücke. Die haben alle mega Talent. Wir waren eine Top 5 O-Line und wir können am Ende des Jahres wieder eine Top 5 O-Line der Liga sein. Für Woche 1 könnte es ein bisschen hackeln noch.
Davon gehe ich aus. Davon mal ganz abgesehen, dass ich bei Isaiah Wynn die eben schon angesprochene Availability als ein bisschen schwierig sehe. Der hat ja immer mal, glaube ich, mich erinnern zu können, mit Verletzungen zu tun. Und von daher ist schwierig. Und wenn ich dann auf der defensiven Seite gucke, was die Miami Dolphins da im Pass Rush auffahren, in Anführungszeichen, können, dann muss das große Ziel sein. Und da erwarte ich einen starken Kampf an der Linie. Wer den gewinnt, der hat gute Chancen, auch das Spiel zu gewinnen. Weil ich rufe das nur mal in Erinnerung. Wir haben einen Spieler wie Trey Flowers, der natürlich verletzungsanfällig ist, aber der ist bei uns Edge-Rusher Nummer 4. Der muss gar nicht so viele Snaps spielen, wie der in der Vergangenheit gespielt hat, sondern wir können Pausen einrichten. Wir haben einen Emmanuel Ogbah, der in der Prime seiner Karriere ist. Wir haben einen Jalen Phillips, der jetzt in seine zweite Saison geht und in der Preseason einen erheblichen bis sehr starken Sprung noch mal nach vorne gemacht haben soll. Wir haben mit Melvin Ingram einen absoluten Veteran, der, wenn er eben in dieser Rotation mit drin ist, natürlich auch eine Waffe sein kann. Dann haben wir, dadurch, dass wir unseren DC behalten haben, auch die Möglichkeit, wieder unsere Safety-Blitz-Pakete mit Brandon Jones und Javon Holland zu spielen. Also da wird einiges auf die O-Line der Patriots zukommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie da in Woche 1 schon in der Lage sind, den Druck von Mac Jones abzuhalten.
Ich mir auch nicht. Also ganz klar, obwohl ich sagen muss, klar, Ingram ist ein Name, Flowers ist ein Name, der in der Liga ist. Ich sag mal, Van Noy war vor 2 Jahren auch ein Name bei euch. Und ja, der ist kolossal gescheitert und zurückgekommen. Also ich sag mal, die müssen oder sind auch noch ihre Schuldigkeit oder müssen noch zeigen, dass sie diese Lorbeeren auch verdienen. Und die beste Waffe gegen starken Blitz ist ein Quick Release zwischen die Linien. Und da haben wir natürlich mit Jonnu Smith, Hunter Henry, mit Catching Backs und auch Slot-Receivern wie Jacoby Myers natürlich auch Waffen, um darauf zu reagieren. Also die Frage ist halt, wie lange kann die O-Line halten und was macht man daraus? Wenn da natürlich pures Chaos herrscht und von allen Seiten durchgebrochen wird, dann kann es uns den Kopf kosten. Insgesamt, also um das vorwegzunehmen, erwarte ich ein auf beiden Seiten geprägtes Spiel der Defensiven, die erfahrungsgemäß zu Anfang der Saison es etwas leichter haben, Spielzüge kaputt zu machen, als die Offense welche zu kreieren. Von daher rechne ich jetzt mit mehreren Three and Outs oder kurzen Drives, die dann im Punts enden.
Man muss dazu sagen, die Namen, die du erwähnt hast, sind vielleicht im ersten Augenblick die bekannten Namen. Aber wie gesagt, sind Namen und du redest größtenteils von den Backups bei uns, ne?
Was sind Pass- ja, aber da ich Ogbah jetzt auch ganz cool finde, wollte ich den jetzt nicht in Frage stellen. Und der hat ja auch schon seine Leistung gebracht. Die anderen sind es halt so gesehen in eurem Trikot noch schuldig.
Jalen Phillips darf man dann nicht vergessen?
Ja, gut. Also meine Aufzählung sollte keine Vollzähligkeit.
Nein, ich finde es nur überraschend. Natürlich, die Namen Ingram und auch Flowers sind natürlich jetzt hier bekannte Namen. Wird aber immer vergessen, dass sie im Grunde genommen die Tiefe sind und eigentlich ich kenne den Death-Chart jetzt nicht, ihr könnt mich gerne eines Besseren korrigieren, aber tatsächlich werden die Hauptleistungsträger, die werden davon entlastet. Wir haben eine sehr tiefe Rotation mittlerweile im Pass-Rush durch diese Spieler, eine sehr, sehr tiefe Rotation, aber letztendlich sind es tatsächlich Backups. Und das zeigt schon, was für eine Qualität da gerade ist. Frank, bevor wir jetzt hier wirklich tatsächlich auf das Spiel kommen, das wir jetzt schon an vielen Ebenen immer wieder angerissen haben, ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum, muss ich dich halt noch nach dem Spieler fragen, nach der Verpflichtung. Meiner Meinung nach, und auch das, was ich gerne mal von Experten, Anführungszeichen Experten höre, ist natürlich immer, dass das Receiving Core bei euch doch schon einiges an Schwäche hat. Und dann habt ihr natürlich eure neuen Nummer 1 Receiver von uns bekommen, Devante Parker. Frage Nummer 1, welchen Eindruck hat er bisher im Trainingscamp gemacht und hat er es geschafft, fit zu bleiben?
Das lässt sich abschließend nicht hundertprozentig beurteilen. Ich würde mal sagen, er war ähnlich aktiv wie euer Tyreek Hill, der, glaube ich, 2 Catches für irgendwas in den 60 Yards hatte. Öfter oder stärker wurde jetzt Devante Parker auch nicht groß getargetet. Von daher bleibt es mehr oder weniger eine Wundertüte, wenn ich das Training Camp verfolgt habe und die Trainings insgesamt, war es nicht so, dass er regelmäßig regelmäßig geschont wurde oder sowas, sondern er war häufig bis fast immer dabei. Von daher schaut es ganz okay aus mit seiner Gesundheit. Ob er es dann bleiben kann über eine Saison, was ja bisher seine große Schwäche war, das kann nur die Zeit zeigen. Und ob er tatsächlich im Mix um WR1 ist und auch ein Kendrick Bourne, Nelson Aguilar ausstechen kann, das wird auch die Zeit zeigen. Vielleicht auch, ich glaube, wir geben das zweitmeiste Geld der Liga für Passempfänger aus. So viel zu Receiving Core. Jetzt ist das natürlich ein bisschen geschönt durch Hunter Henry und Jonnu Smith, die natürlich sehr, sehr gute Verträge haben und auch zu den Passempfängern zählen, ne? Also insgesamt haben wir jetzt keinen High-Class-Receiving-Core. Aber auch da, wir haben schon Super Bowls gewonnen mit Lacrosse-Spielern und Walmart-Cashiers. Von daher macht mich das jetzt irgendwie nicht nervös. Und freue mich über Devante Parker.
Tobi, hast du noch Fragen an Frank?
Da du einige der Fragen schon vorweggenommen hast, die ich stellen wollte, bin ich jetzt erstmal in der Hinsicht wunschlos glücklich.
Man könnte sozusagen befriedigt.
Das nicht. Das bin ich erst, wenn wir Sonntag das Spiel gewonnen haben.
So, Frank, dann wollen wir den Spieß jetzt mal umdrehen. Was möchtest du von uns wissen?
Jetzt bin ich natürlich völlig blank, ne? Also ich bin ja als Serviceangestellter hier, um euch Input zu liefern, und habe schon
nicht, ich könnte sagen, jetzt, ich muss heute da schon Rede und Antwort stehen. Das heißt, von wegen, einige Sachen weißt du ja schon von uns, aber es kann natürlich sein, dass du jetzt doch noch Sachen hast, die sich irgendwie ergeben haben. Oder vielleicht eine andere Sicht der Dinge von Tobi bekommen
möchtest. Ich wollte gerade sagen, ich korrigiere. Er kennt deine Ansicht der Dinge.
Ja, aber die ist doch maßgeblich. Das sind wir beide.
Ich habe ja auch noch was dazu zu sagen.
Ich musste ja damals sogar, es war schön, ich durfte eine Folge alleine aufnehmen, das hat mir keiner widersprochen, war super.
Oh Gott, das kann ja aber auch schwierig sein.
Ist aber so, es ist ein sehr stranges Gefühl.
Ja. You're as cold as ice.
Oh Gott. Um es mit den Worten Obi-Wan Kenobis zu sagen, I have strange feelings about that.
Sehr gut. Also, es würde mir natürlich jetzt leicht fallen, da wir im Gegenzug unseren Crossover-Podcast mit dem Doc aufgenommen haben, haben wir natürlich dementsprechend auch schon mal ein paar Fragen an ihn gestellt. Was mir jetzt interessieren würde, könnte, ist natürlich so ein bisschen tatsächlich Tyreek Hill, wie eure Einschätzung wäre, dass er so wenig zeigen durfte, macht das eher nervös, weil das Einspielen auch in der Form nicht stattfinden konnte und ihr auch da mehr oder weniger eine kleine Baustelle noch habt? Oder war das Selbstbewusstsein so groß, dass man sagt, mehr als zwei Fänge brauchte es auch nicht in der Preseason, um die ultimative Connection zwischen Tour und Hill herzustellen? Und vielleicht im Nachgang gleich drangehängt, muss Tour liefern diese Saison und war es ansonsten mit seiner Karriere bei den Finns? Oder hat er noch ein Jahr? Falls es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht sehe und auch nicht wünsche, nicht klappen sollte.
Ich nehme mal den zweiten Teil der Frage als erstes. Klares Ja. Tua hat keine Ausreden mehr. Tua hat den bestmöglichen Supporting Cast, den die Miami Dolphins ihm geben konnten. Tua hat 3 bis 5 Wide Receiver mit Gesicki in den Tight End. Er hat Receiving Backs, also er hat so viele Anspielstationen alleine der guten bis sehr guten bis Elite-Qualität im Roster, dass er einfach liefern muss. Er hat mit Terron Armstead und Connor Williams zwei O-Liner bekommen, die Line verbessern sollen. Er muss liefern. Und die Saison der Dolphins ist in erster Linie auch eine schonungslose Evaluationssaison von Tua Tagovailoa. Das war natürlich noch einfacher zu sprechen, als wir noch für den nächsten Draft 2 First-Round-Picks hatten. Da war dann relativ klar, wenn Tua nicht liefert, werden wir die 2 einsetzen. Klammer auf, ich habe gelesen, solche Leute wie Lamar Jackson zum Beispiel wollen bis Freitag einen neuen Vertrag haben, sonst gehen die in ihr letztes Vertragsjahr, sagt er, Klammer zu, bei den Ravens. Florida.
Warum stand das bei den Ravens außerhalb der Klammer? Also rein grammatikalisch? Ja. Nein, du brauchst nicht antworten. Mach bitte weiter.
Naja, also du hast ja auch vor einer halben Stunde schon mal die Gerüchte angesprochen mit Owner und so. Jeder Quarterback, der irgendwo wackelt oder der irgendwo noch keinen Vertrag unterschrieben hat, ist ja schon gefühlt schon in gepackten Koffern auf dem Weg nach Miami, egal wie er heißt. Von daher ist das ein weiterer Name, der da durchs Dorf getrieben wird. Aber ganz klar, Tua muss liefern. Tuas Statistiken werden besser werden. Das ist schon allein deswegen logisch, weil er nicht mehr hinter der 32 besten O-Line steht, wahrscheinlich. Und nicht nur Jalen Waddle als Target hat und ein bisschen Gesicki, sondern jetzt eben mit Hill, mit Cedric Wilson, mit Isukanma als Rookie, der einen richtig guten Eindruck gemacht hat in der Preseason. Also da gibt es keine Ausreden mehr. Und zum ersten Teil der Frage, es brauchte genau ein Play. Das erste Play der Preseason, was Tua und Tyreek Hill zusammen auf dem Platz gestanden haben, war dieses, ich glaube, 55 Yards Ding gegen die zweite Garde der Eagles. Das hat mir gereicht. Im Training hatte man das schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass da die Verbindung relativ gut ist zwischen Tua und Tyreek Hill. Wenn er die Zeit bekommt, was die einzige Frage ist, die ich da sehe, wenn er die Zeit bekommt, dass Tyreek Hill eine Separation kreieren kann, der Junge ist ja wahnsinnig schnell, von daher dann wird das funktionieren und dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Es gibt genau eine Position bei den Miami Dolphins, wo ich mir Gedanken mache und wo ich sage, wie der Spieler spielt am Sonntag, wird sehr viel vom Spiel entscheiden und das ist die Position des Right Tackles. Ich hätte gerne, und das habe ich seit Monaten schon gesagt, ich hätte gerne noch einen anderen Spieler gehabt, aber gut. Wir müssen jetzt damit leben, wenn wir haben.
Vielleicht auch noch kurz meine Meinung zu Tyreek Hill. Ich finde es gar nicht so entscheidend, ob die Leute jetzt in den Preseason-Spielen spielen. Entscheidend ist das Training, Und da hat man, wenn man das Training Camp verfolgt hat, da wurde Tyreek Hill nicht geschont. Und da gab es regelmäßig, da wurde regelmäßig an der Connection mit ihm gearbeitet, da wurde regelmäßig an einem vernünftigen Route Tree gearbeitet, der ihn und Waddle in Kombination tatsächlich einsetzen kann. Von daher habe ich da überhaupt keine Bauchschmerzen, sondern sage, das läuft alles nach Plan.
Ja gut, dann sind meine Fragen erschöpfend beantwortet. Ich habe keine weiteren.
Okay. Ja, dann wollen wir mal auf das Spiel gehen und dann würde ich einfach mal sagen, Tobi, aus deiner Sicht, Keys to Win für die Dolphins. Ist immer gefährlich, Tobi zuerst zu nennen. Tobi, beschränken wir uns erstmal auf maximal 3 Keys to Win.
Ich kann noch nicht zählen, das weißt du doch.
Ja, wir zählen mit. Genau.
Ja, ja, das ist sehr nett von euch. Also,
ganz zur Erklärung, Frank, ganz kurz. Tobi ist unser Zahlenmensch. Spitzname Graf Zahl.
Defensiv den Pass Rush durchbringen und Mac Jones stressen so gut, so lange und so intensiv es geht. Der Junge muss Druck haben ohne Ende. Wir haben über die Probleme der O-Line gesprochen. Ausnutzen, testen, testen, testen. Immer mal wieder neue Looks zeigen. Vielleicht auch im Scheme ein bisschen variieren. Josh Boyer hat da ja in den letzten Jahren schon einiges gezeigt und wir haben das Personal dafür, also testen, testen, testen. Unsere Secondary ist nicht gerade die schlechteste, selbst wenn dann mal ein Ball da durchkommt. Wenn der nicht akkurat geworfen ist, ist er weg. Ne? Aber gut, das ist ein Key to Win. Dann wechsle ich mal auf die andere Seite. Zeit. Ich habe es angesprochen, Tua braucht die Zeit, um eben die Stärke, die die Miami Dolphins bei den Receivern haben, umzusetzen. Und das ist Speed, Speed, Speed. Cedric Wilson ist schnell, Tyreek Hill ist granatenschnell. Jalen Waddle kann wesentlich mehr, als er letztes Jahr gezeigt hat. Und das will schon was heißen, wenn man aus einer 1.000-Yard-Saison kommt. Und übergeordnet, ich möchte auf jeden Fall eine offensive Identität sehen. Ich will nicht wieder mit der 32 besten O-Line und dem 30 besten Running Game aus der Saison gehen. Wir haben die Spieler dafür, wir haben das System, wir haben einen Coach, der offensive minded ist. Jetzt will ich auch endlich mal wenn man mal den Umschlag zu Gase sehen will, soll man das tun. Nach 3 bis 4 Jahren endlich mal wieder eine vernünftige Miami Offense sehen, in der Tua zeigen kann, was er wirklich drauf hat. So, und jetzt kommt der Frosch, deswegen höre ich jetzt auf.
Gut, Frank, was sind denn eure Keys to Wins oder deine Keys to Wins aus Sicht der Patriots?
Ja, also ich sag mal, das ist ja mehr oder weniger Football ABC. Ich kann es einfach sagen, genau umgedreht. Ne? Also unser Pass Rush, dass er Tua auf den Hot Seat setzt, so dass er halt nicht die Zeit hat. Ich sag mal, von mir aus kann Tyreek Hill in 4 Sekunden jedes Mal in die Endzone laufen. Wenn nach 3 Sekunden, ich sag mal, Godshaw, Barmore, Judon, Uche, Bentley, Mac Wilson und Konsorten durchgebrochen sind und Tua gesackt haben, dann nützt das Ganze nichts. Also von daher müssen wir unseren Pass Rush unter Kontrolle kriegen. Dann ist das auf jeden Fall ein Key to Win. Und umgedreht genau dasselbe. Unsere Defense muss halten. Unsere Defense. Unsere O-Line muss halten, muss Mac die Zeit geben, die er benötigt, um Anspielstationen zu haben. Oder Mac muss dementsprechend schnell adjusten können und den Quick Release haben. Die Erwartung habe ich an ihn, dass er da ein Year-2-Step nach vorne macht und das noch besser hinkriegt. Unsere Big Targets, wie gesagt, mit Jonnu Smith, mit Hunter Henry auf Tight End, mit unseren Running Backs, die mehr oder weniger alle fangen können, aber auch blocken können, wie gesagt, entweder die nötige Zeit verschaffen oder die nötige Lücke finden, um trotzdem den Raumgewinn zu erzielen. Und dann ist es schon ganz einfach aufgebröselt fertig.
Ja gut, ich würde gerne noch ein bisschen konkreter tatsächlich bei mir werden. Bei mir dreht sich viel um das Coaching, was den Ketubin angeht. Und zwar, wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Rookie-Coach gegen einen oder gegen den erfahrensten Coach der NFL, gegen einen sehr ausgefuchsten Coach. Und da ist einfach die Sache, keine wilden Dinger versuchen. Wir müssen Geduld haben. Das heißt zum Beispiel auch tatsächlich punten. Meinetwegen nageln wir das Ding regelmäßig hinten an die 10-Yard-Linie, an die 15-Yard-Linie und geben Mac Jones ein langes Feld, weil dann kann unser Pass-Rush wirklich arbeiten. Und dann wirklich Geduld haben. Nicht versuchen, das schnelle Play zu machen, nicht versuchen, die Überdinger zu machen. Selbst wenn die O-Line nicht vernünftig hält, hat Jalen Waddle bewiesen, dass er auch mit einem Screen-Pass vernünftig Raumgewinn machen kann. Aber wir müssen das Spiel nicht im ersten Viertel entscheiden. Wir müssen das Spiel nicht im ersten Play entscheiden. Ich glaube, es wird eine zähe Angelegenheit. Du hast es richtig gesagt, Frank. Es wird eine defense-lastige Angelegenheit. Und deswegen wäre mir da wirklich die Geschichte relativ wichtig. Eine Sache, die eigentlich im modernen Football nicht mehr ganz so wichtig ist, aber ich habe es schon mal angedeutet, Field Position. Lass uns das Field Position-Spiel gewinnen. Gucken wir, dass wir da ordentlich drankommen. Und dann können wir auch den Druck auf Mac Jones aufrechterhalten, beziehungsweise selbst unser Playbook dementsprechend öffnen. Wir müssen euch Patriots in Third Downs bringen, in Third Down-Situationen. Ich glaube, dass wir letztendlich in der Offense tatsächlich eine höhere Qualität haben, auf fast allen Positionen. Das alleine macht es aber auch nicht aus. Man darf aber Folgendes nicht vergessen. Ich glaube, von den letzten 5 Spielen, die wir gehabt haben, haben wir 4 gewonnen. Und von den letzten 10 Spielen haben wir 6 gewonnen. Und von den All-Time-Spielen liegen wir, glaube ich, auch 3 oder 4 vorne, ne?
Ich bin nicht so der All-Time-Typ, aber die aktuellen Statistiken, also anders, in der modernen Patriots Dynasty haben wir gegen niemanden so gerne verloren wie gegen die Dolphins. Also von daher. Das
ist der Angstgegner, ne?
Ja. Also man muss dazu sagen, dass auch ein paar Spiele dabei sind, ich sag mal so Rückspiel. Damals Woche 17, also Spiel 16, wo man schon Starter geschont hat für die Playoffs. Da gab es ein paar böse Niederlagen spät in Miami. Aber wir verlieren sehr gerne früh in Miami, weil ihr euch die weißen Auswärtstrikots wählt und wir in unserem Dunkelblau doppelt schwitzen. In der Spätsommersonne Floridas. Da vielleicht ein Funfact, den ich auch bei uns im Podcast gesagt habe. Die Regel ist, dass wir am Freitag nach Miami fliegen, am Samstag ein bisschen trainieren und am Sonntag spielen. Wir haben es anders gemacht. Wir sind Dienstag geflogen, also gestern, um die ganze Woche in Miami zu trainieren und uns an die klimatischen Bedingungen besser zu gewöhnen, als einfach nur aus dem klimatisierten Flieger zu steigen und sagen, boah, hier ist aber warm und schwül. Von daher ist das so ein bisschen, also das Wetter ist ein Faktor, damit kommen wir in der Regel nicht gut klar. In der Hoffnung, dass wir diesen Faktor ausgleichen können mit der längeren Vorbereitung vor Ort.
Ja, man darf nie vergessen, dass zum Beispiel das Stadion auch bewusst so gebaut ist, dass es den Gästen schwerer fällt. Ich habe das auch nicht gewusst, unser ehemaliger Podcast-Kompagnon Chris hat das ja damals gesagt, das wusste ich bis dahin auch nicht, nämlich, dass die Gästebank so aufgebaut ist, dass sie das ganze Spiel über in der prallen Sonne steht.
Ja.
Kein Schatten. Ganz bewusst so. Naja, wie gesagt, wir haben oft genug, haben wir auch gesplittet. Wenn du schon auf, du redest von frühen Siegen, ich rede auch gern von späten Siegen. Und vergessen, Gronkowski didn't have the angle, das Miami Miracle.
Ja.
Würde ich gern nochmal ansprechen, da bin ich immer wieder gerne dran.
Ich glaube, das hat, glaube ich, gerade an der Tür geklingelt. Ich muss bei dem Take kurz weg.
Genau.
Das Lustige an der Geschichte ist ja, dass der Einzige, der an diesem Play beteiligt war, aus Miami-Sicht jetzt bei New England spielt.
Ja, Park hat den Block gesetzt, ne?
Und der hat einen ziemlich. Ja, ich glaube, er hat auch einen. Ich glaube, der hat auch einen Lateral gemacht. Ich glaube sogar den entscheidenden zu Kenyon Drake damals. Ja,
das kann gut sein. Ich weiß es schon
gar nicht mehr. Ich habe mir damals tatsächlich dieses T-Shirt gekauft. Es befindet sich aber derzeit, ich glaube, es befindet sich noch in Würzburg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verteile die Sachen immer so quer über die Republik.
Quer über die Republik. Ja gut, du bist halt, ne?
Ja, und wie du das als Zahlenmensch natürlich von mir erwartest, der Regular Season Record von Miami gegen New England ist 58-52.
Ja, das sagt doch ganz eindeutig, wo es lang geht. Ja, Tobi, ich habe ja gesagt, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Zwei verschiedene Dinge, die wir sogar neu machen würden. Und normalerweise würde Rico die Ehre gebühren, neue Dinge, die wir im Podcast probieren, einzuführen. Jetzt mache ich das einfach mal. Kann sein, dass wir das nächste Woche schon wieder sein lassen. Aber die erste Frage wäre, Tobi, ein Spieler, auf den es bei uns besonders ankommt, aus unserer Sicht, aus der Warte der Offense und ein Spieler aus der Warte der Defense. Welche Spieler hast du da und warum?
Austin Jackson.
Offense, ja, gut.
Offensiv Austin Jackson. Frank hat die Pass-Rusher der Patriots angesprochen. Natürlich werden die Terron Armstead auf der linken Seite testen. Aber Terron Armstead ist fit. Terron Armstead ist sehr gut drauf, wie man so hört. Also da sehe ich wenig Chancen, dass da über die Seite viel geht. Auf der anderen Seite steht Austin Jackson. Was der dann für einen Schritt gemacht hat und ob der überhaupt einen Schritt gemacht hat, weiß man nicht. Er gehörte letztes Jahr zu einem der schlechtesten im Pass-Blocking. Von daher, gerade Matthew Judon oder so, die werden ihn testen, bis aufs Blut. Und dann werden wir sehen, inwieweit er in der Lage ist, da dieser Welle, die da auf ihn zukommt, Herr zu werden und dem Stand zu halten. Und ich denke, da wird sich relativ viel entscheiden, weil, wie wir das eben schon gesagt haben, das bedingt ist, wenn Tua die Zeit nicht hat, haben wir die tiefen Bälle nicht als Element, dann hilft uns der ganze Speed nicht und dann sind wir wieder da, wo wir vor der Saison schon waren und wovon wir eigentlich weg wollten. Und dann wird's schwierig. Und auf der anderen Seite erwarte ich relativ viel von Jalen Phillips. Wie gesagt, alle schwärmen, alle sagen, Gott, was der für Sprünge gemacht hat, der ist ein dominanter Edge-Rusher, der kann Double Digits dieses Jahr auflegen, der wird, der kann, der soll. Und ja, dann soll er mal zeigen und soll er mal Mac Jones guten Tag sagen.
Okay, dann muss ich ja jetzt tatsächlich andere Spieler nehmen. Tatsächlich hätte offensiv bei mir auch Terron Armstead relativ weit oben gestanden. Jalen Phillips wäre auch meine erste Wahl tatsächlich in der Defensive gewesen. Ich will mit der Defensive anfangen. Habe ich auch lang überlegt, ob ich Nick Needham zum Beispiel nehmen soll, der aber leicht angeschlagen sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir da einen anderen Spieler haben, der tatsächlich so ein bisschen eine Hybridrolle mit ausführen muss und der einen Schritt nach vorne machen muss. Und das ist für mich Brandon Jones, unser Safety, der sowohl in seiner Rolle als Blitzer, als auch als Runstopper, als auch in Coverage, glaube ich, eine relativ zentrale Rolle in unserer Defense spielen wird. Offensiv, wie gesagt, komme ich auch nicht an der O-Line vorbei. Ich hätte ursprünglich an Terron Armstead gedacht, gehe aber weiter und sage tatsächlich, dass wir da Connor Williams nehmen, der ja voraussichtlich Center spielen wird, da gehe ich nach wie vor von aus, und dementsprechend Dreh- und Angelpunkt sein wird, um nicht nur Tua zu beschützen, sondern auch die Line zu dirigieren, Stabilität zu geben, auch den jüngeren Spielern und dementsprechend auch das Laufspiel ankurbeln zu können. Frank, was sind deine Spieler aus Sicht der Patriots, die wichtig sind für den Sieg?
Ja, also das Offensichtliche lasse ich mal weg. Also ich sag mal, das ist ja immer dieses, dass in keinem Mannschaftssport es so auf einen Spieler ankommt, wie auf den Quarterback beim Football. Von daher, wenn du schlechtes Quarterback-Spiel hast, kannst du mehr oder weniger kaum ein Spiel gewinnen. Es gibt bestimmt eine Ausnahme, aber
wollte gerade sagen, frag mal die Jaguars mit Blake Bortles.
Ja, ja, gut. Ne, also von daher lasse ich mal Mac weg und gehe auf Jonnu Smith. Das ist dann auch so ein Wunsch an die Patriots Offense. Ich habe schon gesagt, die Double Tight End Offense haben wir kaum gezeigt im letzten Jahr. Wir haben sie im Training nicht so viel gesehen, aber wir bezahlen Jonnu Smith zu viel Geld, als dass er einfach als Tight End 2 auf der Bank rumgammelt, sondern ich wünsche mir, dass wir so gesehen unsere O-Line nach links und rechts verlängern, jeweils mit einem Tight End, die in erster Linie blocken und dann dementsprechend auch für die kurzen Pässe zur Verfügung stehen, falls der Druck zu groß wurde. Das ist aus meiner Sicht unheimlich schwer zu verteidigen. Und da kannst du den besten Pass-Rush der Welt haben. Wenn dann die Titans so gesehen ihre Blocking-Position aufgeben und einfach nur sich 2-3 Yards nach vorne fallen lassen und der Blitzer halt an ihnen vorbei ist, sind sie in der Regel Mutterseelen allein und brauchen halt, also ist der nächste Spieler 4-5 Schritte entfernt, was reicht, um, ich sag mal, 3-5 Yards an Raumgewinn rauszuholen. Und wenn dieses Spiel funktioniert, und da sehe ich halt, wie gesagt, Jonnu Smith in der, ja, nicht in der Bringschuld, weil er muss auch so angespielt werden, das wurde er nicht. Wenn sie ihn in der Offense so einsetzen, kann das der Faktor sein, aus meiner Sicht. Und umgedreht aus der Defense würde ich von einem Spieler ein Stück weit weggehen und es auf eine Position machen, also Strong Safety. Auch da hat sich das Spiel ja ein bisschen verändert, dass man nicht klassisch mit 2 Safeties spielt und dann ist gut, sondern dass häufig mehr oder weniger anstatt 3 Linebacker nur noch 2 Linebacker spielen und dann so ein Hybrid als Strong Safety Double auf dem Feld steht. Und da geht's dann um Kyle Duggar, Adrian Phillips, Jabril Peppers, die immer wieder neue Looks kreieren können und so gesehen eurer Offense auch Dinge zeigen, die sie vielleicht so noch nicht gesehen hat in der Saison und damit eine gewisse Dominanz, so ein Hybrid aus der Front 7 und der Secondary zu bilden, dass man nie genau weiß, was man zu sehen bekommt. Das wären für mich so 2 Dinge, die aus unserer Sicht herausstechen könnten.
Ja, ich muss ganz klar sagen, wenn es mir um, und das werde ich euch gleich auch fragen, wenn es mir um Spieler geht, auf den ich ein besonderes Augenmerk legen würde beim Gegner, wo ich quasi, ich will nicht sagen Angst vor habe, aber wo ich sage, okay, der kann uns richtig wehtun, ist es, sage ich mal ganz klar, bei euch Matt Judon. Oder Judon heißt er. Ich weiß gar nicht, Judon wird ja auch ausgesprochen.
Ja, ja.
Ja, ich habe zu viel Doctor Who geguckt, da gibt's die Judons, deswegen genauso geschrieben. Gut, Tobi, gäbe es einen Spieler bei den Patriots, wo du sagst, ja, da hast du so ein bisschen Angst vor oder das ist der Spieler, der deiner Meinung nach uns wehtut?
In Anbetracht der Tatsache, dass wir solche Spiele gegen ehemalige Spieler häufiger mal haben, Devante Parker. Also ich kann mich noch an das erste Spiel von Landry gegen Miami erinnern. Das war schon sehr, sehr schmerzhaft. Und ich befürchte, dass Devante Parker mit seiner Stärke bei den Contested Catches auch den Dolphins wird wehtun können. Und da habe ich, das möchte ich halt nicht. Weil eigentlich mag ich ihn ja, aber gerade in diesem Spiel dann nicht. Da sollte er bitte scheiße spielen.
Frank, welcher Spieler, wo hast du am meisten Angst vor, dass er euch wehtut von den Dolphins?
Auch da würde ich von der Position wieder ausgehen. Also wir haben Probleme gehabt im eigenen Run-Stop. Das heißt, Es wären dann Chase Edmonds, Raheem Mostert, die ja auch so gesehen Catching Backs sind, ohne dass ich sagen wollte, dass Miles Gaskin nicht fangen kann. Und dann in Verbindung, weil es ja immer so ein verlängerter Catching Back ist, Tight Ends, Mike Gesicki. Also die Gruppe, ähnlich wie ich es auf der anderen Seite gesagt habe, was unser Schlüssel zum Erfolg sein kann, diese kurzen Pässe, wenn der Pass Rush nicht aufzuhalten ist, habt ihr im Gegenzug aber auch die Fähigkeit in den Kader geholt, das andersrum zu zeigen. Ich glaube, vom reinen Aufbau, und damit meine ich nicht, dass Tyreek Hill so gut oder so schlecht ist wie Nelson Agholor, ne? Also da ist Tyreek Hill schon mal nochmal eine Nummer besser. Aber wir haben uns auch Speed auf der Wide Receiver Position geholt. Wir haben starke Tight Ends, genau wie ihr auch mit Mike Gesicki und dann auch Durham Smithy, heißt er so. Smithy, ist auch egal.
Smythe.
Das hört ja komisch an, wie was zu essen. Ja, ist eine Portion Smythe. Egal. Finde ich, ist das immer so ein, also wirklich, ich finde, dass gerade unsere beiden Offenses fast 1:1 austauschbar sind von der Art und Weise, wie man nach vorne kommen will, von den Möglichkeiten, die man hat. Also ihr habt auch nicht mehr diesen RB1, der versagt und dann verletzt ist. Ihr habt ein 3-4-headed Monster, die divers eingesetzt werden können. Ihr habt die Möglichkeit, mit euren Tight Ends zusätzlich zu blocken, aber auch als Passempfänger. Ihr habt gute Receiver, die schnell sich frei machen können. Das sind alles ähnliche Voraussetzungen. Von daher ist es wirklich eine Frage von Nuancen, glaube ich, die dieses Spiel in die eine oder andere Richtung kippen lassen können.
Okay, also ich glaube, ich muss dich ein bisschen beruhigen. Mike Gesicki ist, glaube ich, nicht der Spieler mehr in dem System. Oder sehe ich das falsch, Tobi?
Man weiß es nicht, aber wenn der auf dem Platz steht, dann ist relativ klar, dass er nur als Receiving Tight End auf dem Platz steht und seine Blocking-Fähigkeiten beziehungsweise Nicht-Fähigkeiten sind ja hinreichend schon von uns thematisiert und diskutiert worden. Klar, er hat den Patriots in der Vergangenheit gerade auch in den letzten Spielen immer mal wieder sehr wehgetan. Kann er auch wieder machen. Er ist ein stärkerer Fänger als Durham Smythe, oder Durham Smythe, wie auch immer. Aber ich gehe davon aus, dass er das punktuell und situativ tun wird. Ich würde ihn jetzt nicht über die gesamte Saison als Nummer 1 sehen, aber gerade in so Spielen gegen zum Beispiel die Patriots, da hat Frank deren Schwäche angekündigt oder auch schon deutlich gemacht, da rechne ich eigentlich damit, dass er stärker gesucht wird, als er das sonst wird.
Gut. Habt ihr noch Anmerkungen oder Fragen?
Also ich könnte höchstens noch eine Anmerkung zu unseren Cornerbacks geben. Also das haben wir mehr oder weniger kaum thematisiert. Da ist ja ganz interessant, in unserem Death-Chart vor der Saison würde ich mal sagen, dass die Top 3 Corner Malcolm Butler, Jojoan Williams und Terrence Mitchell waren. Keiner davon ist im Roster. Da haben sich die Jonas-Bande schwer durchgesetzt. Das ist euer Death-Chart. Ich wollte gerade sagen, was sind denn das alles für komische Namen? Die Kirche überhaupt nicht.
Brandon Jones, Byron Jones, das sind bei uns.
Nee, ich war gerade so bei den Safety. Ich sag, wo stehen denn hier die Corner? Da war ich bei euch noch. Also, in der Zusammenfassung, also Jonathan Jones, Marcus Jones, Jack Jones sind jetzt mit Jalen Mills zusammen unsere Top 4 Corner. Das Einzige, was man sich damit, glaube ich, verspricht, ist, dass bei Allen Jones hinten drauf steht, um den Gegner zu verwirren, dass man nicht weiß, wer jetzt wo ist und wen man da eigentlich als Spieler hat. Weil der eine ist schnell, der andere ist physischer. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ganz kurz, also Jojo Williams, grottenschlechte Offseason mit einer Season-Ending-Verletzung. Nachdem er im letzten Jahr schon komplett raus war, also der hatte sich nie davon richtig erholt. Malcolm Butler, und das habe ich ja schon gesagt, mit diesen Aktionen, oder haben wir es überhaupt gesagt, dass man die Leute abfindet von Season Ending IR, dass sie nochmal woanders unterkommen. Dieses Spiel hat man ja mit Malcolm Butler gemacht. Dass man ihn nach einer etwas leichteren Verletzung, die auf jeden Fall nicht über die ganze Saison dauern würde, vorm 53er-Kader auf IR gesetzt hat, damit seine Saison beendet hat und ihn damit gezwungen hat, auf die Patriots zuzukommen und um Vertragsauflösung zu bitten. Das war ein Zweijahresvertrag, der ihm insgesamt 5 Millionen wert war. Jetzt wurde er für 6 Spiele abgefunden, ist dann noch 3 Spiele gesperrt, also wegen dieser Abfindung von IR. Und kann dann ab Woche 10 oder 11 bei einem anderen Verein oder sogar den Patriots neu unterschreiben, ist aber auch raus. Und Terrence Mitchell war mein Tipp auf den CB1, hat es nicht in den 53er-Kader geschafft und ist aktuell bei uns im Practice Squad. Von daher, das ist eine pure, reine Wundertüte.
Da hätte ich eine Frage, tatsächlich. Und zwar nur eine. Wie schnell sind die denn?
Sehr schnell. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel. Von den Spielertypen waren Terrence Mitchell und Malcolm Butler eher physischer, Jojo und Williams eher auch groß gewachsen, etwas weniger wendig. Wir haben da jetzt dieses Speedster mehr oder weniger in der Secondary. Auch da habe ich bei uns im Podcast den lustigen Witz gebracht, von Fitzy heißt er, das ist so ein Patriots nahe Reporter, also Jux-Reporter mehr oder weniger, der gesagt hat, ja meine Fresse, wir haben jetzt ja keinen Corner mehr, der über 6 Fuß groß ist, auf Deutschland angewendet, die dürften im Europapark ja noch nicht mal jede Achterbahn fahren, wegen Größenbeschränkungen. Dafür sind sie aber auch dementsprechend wendig und schnell und sie sollen ihre Aufgabe erfüllen, um an Tyreek Hill und an Waddle, Wilson und Co. dran zu bleiben. Von der Wendigkeit, von der Quickness, vom Endspeed haben Sie die Voraussetzungen dazu?
Das ist meine Frage beantwortet und es unterstreicht meine Erwartung, dass Mike Gesicki gegen Spieler, die vielleicht 10 bis 20 Zentimeter kleiner sind als er, vielleicht den einen oder anderen Catch hinbekommen könnte.
Na gut, aber die Position wäre dann ja eher dem Strong Safety und nicht dem Cornerbacks überlassen und damit ist Kyle Duggar und Adrian Phillips und Jabril Peppers sind da doch ein bisschen physischer unterwegs, dass sie auch gegen Titans halten könnten.
Gut, ich würde sagen, das ist eine gute Überleitung, Entwicklung. Kommen wir zum letzten Programmpunkt. Letzte Saison haben wir immer wirklich die genauen Ergebnisse der Spiele getippt und wir hatten dann mal gesprochen und hatten gesagt, naja, so wirklich Sinn macht das nicht. Das ist ja mehr eine Glückstüte als sonst was. Stattdessen machen wir es jetzt folgendermaßen. Bei dem Spiel sind jetzt die Dolphins mit 3,5 Punkten Favorit. Und wir werden jetzt einfach nur sagen, was wir glauben, wie das Spiel ausgeht. Und zwar mit welchem Punktunterschied. Nicht den genauen Score, sondern wirklich mit welchem Punktunterschied.
Du willst also sagen, um das hier nochmal festzuhalten, weil Rico ja nicht da ist, ne? Dass von den 17 fundierten und in minutiöser Kleinarbeit herausgearbeiteten Tipps, die wir dir im letzten Jahr abgegeben haben, dass das alles scheiße war? Das hast du jetzt quasi gesagt, dass die Arbeit, die wir uns da letztes Jahr investiert haben, weil du das so wolltest, völlig für die Katz war.
Weil ich das so wollte.
Du, das hättest du auch mal vorher sagen können.
Du missverstehst da etwas. Hatten wir aber in der Offseason drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Nö.
Ach klar. Hatten wir drüber gesprochen, von wegen, dass wir doch lieber aufgehen mit Punkten. Und deswegen fange ich einfach mal an. Ich glaube tatsächlich, dass die Dolphins gewinnen. Und zwar mit 6 Punkten Vorsprung. Tobi, was ist deine Meinung?
Dolphins mit 2, Game-Winning Field Goal Jason Sanders. Okay. Mit ablaufender Uhr.
Frank.
Ja, also geh mit dem Trend, würde ich sagen. Wenn man euch 3,5 Punkte vorne sieht, dann sehe ich die Patriots 3 Punkte vorne. Und falls ihr euch noch umentscheidet und auf genaue Ergebnisse umstellt, 2017 habe ich bei uns getippt. Deswegen war es ziemlich einfach, die Differenz zu errechnen. Low-scoring Game. Es klappt auf beiden Seiten offensiv nicht so viel. Und man wurstelt sich hoffentlich einen knappen Sieg zurecht aus Patriots Sicht, den wir uns nach all den Jahren Blamagen auch mehr als verdient haben, aus meiner Sicht.
Diese Sicht seid ihr unbenommen.
Ja. Das ist lieb.
Möchte von euch noch einer etwas sagen?
Wir könnten noch mal kurz auf den gerade veröffentlichten Injury Report vom Mittwoch eingehen.
Okay, dann sag was dazu, weil ich habe ihn nicht gesehen. Tobi, dann übergebe ich dir das Wort.
Naja, also einige unserer Veteranen durften aussetzen. Armstead Ingram, dass Tanner Connor, unser 5. Tight End, immer noch am Knie verletzt ist, ist unbenommen. Aber solche Spieler wie Chase Edmonds, Miles Gaskin, Salvon Ahmed, Needham und vor allen Dingen auch Jalen Waddle haben alle mehr oder weniger am Training teilgenommen. Also es hat keiner nicht trainiert von den
Protagonisten von gestern.
Also sie waren alle in Limited Participation dabei. Mike McDaniel hat gesagt, dass er sehr, 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 sehr mit, ich glaube, 4 oder 5 sehr stark davon ausgeht, dass Jalen Waddle spielen kann. Nick Needham wird spielen können, Alec Ingold wird spielen können. Also zum ersten Mal volle Kapelle, wahrscheinlich am Sonntag im Heimspiel gegen die Patriots.
Und auf der anderen Seite?
Ich habe gelesen, dass bei euch 3 Spieler lediglich limited waren. Das müsste ich aber noch mal aufrufen. Das habe ich ehrlich gesagt.
Da erzählt er, dass er die Namen jetzt vorliegen hat und dann ist es nur einseitig betrachtet. Ich bin enttäuscht. Also ich kann die Zeit überbrücken, ohne dass ich es irgendwie vor mir habe. Also wer auf jeden Fall fraglich ist für das Spiel, ist Isaiah Wynn und Ty Montgomery. Von daher wäre interessant, ob die weiterhin draufstehen und dann wer der dritte Name ist.
Sie stehen auf jeden Fall drauf. Das habe ich noch im Hinterkopf. Ich hatte das eben kurz mal gesehen. Was interessieren mich die Patriots?
In dem Crossover-Podcast.
Ja.
Mit der Ankündigung, dass man sie jetzt vorliegen hat. Die Injury Reports.
Den Injury Report der Miami Dolphins natürlich.
Ach so.
Ja, ja. Jacoby Myers hat's am Knie.
Ja, der stand auch schon drauf.
Aber die haben auch alle limited Practice stehen. Wie du sagtest, Jacoby Myers, Ty Montgomery und Isaiah Wynn.
Dann sieht es ja so aus, als würden wir tatsächlich in Bestbesetzung jeweils antreten.
Ja, obwohl, also Ty Montgomery hat ja nach 6 Minuten im 3. Preseason-Game einen abgekriegt und musste runtergefahren werden. Da war, also es ist nie was bekannt geworden, was jetzt da eigentlich los ist. Er hat es in 53er-Kader geschafft. Da hat man schon gedacht, na, vielleicht ist das sein Ende oder dass er danach auf IR gesetzt wird, weil es vielleicht 3, 4, 5 Wochen erstmal nicht reicht. Dem ist nicht so. Von daher scheint er besser drauf zu sein, als wir zumindest von Fanseite das befürchtet hatten. Ich sehe ihn jetzt nicht in der in der Leading-Rolle auf Running Back, weil er wäre ja eigentlich unsere Catching Back Nummer 1 Option. Da er auch lange tatsächlich als Wide Receiver gespielt hat, also im Kader war bei anderen Vereinen. Und Isaiah Wynn ist halt so ein bisschen Borderline Ausfall. Da sind wir aber mit Justin Heron und Jordan Cajuste zwei starke Tackle in der Hinterhand, die ich glaube Cajuste hieß es, dass er das Camp seines Lebens gespielt hat, wie Belichick gesagt hat. Da wäre mir wenig bange, falls Wynn ausfallen würde. Und Jacoby Myers, ja gut, halt Slot Receiver, auf jeden Fall ein Chain Mover, der genau in diese Lücken mit reinpreschen könnte, die ich ja schon von Jonnu Smith und Hunter Henry erwarte. Der würde von den dreien vielleicht am meisten wehtun, aber da bin ich ganz guter Dinge, dass er es schafft bis Sonntag.
Gut, haben wir noch weitere Dinge?
Also ich könnte noch 2 Stunden, aber ich glaube, es wird langsam lang.
Dann wird es schwer, die Folge rechtzeitig zu schneiden. Dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Ja, liebe Leute, das war der Dolphins Drive. Leider ohne Rico. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist. Und wenn ihr den Dolphins Drive cool fandet, könnt ihr den natürlich auch unterstützen. Sowohl monetär über Patreon, das geht, ich glaube, Rico sagt jetzt immer schon ab 1 Liter Sprit, also knapp 2 Euro ist das möglich. Als auch non-monetär über Likes, über YouTube, über Kommentare, indem ihr die ganzen Sachen teilt. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind dafür sehr dankbar. Bedanken uns fürs Zuhören und sagen, naja, noch nicht ganz Fins ab, denn zuerst auch nochmal vielen Dank an Frank. Sei uns nicht böse. Für die nächste Woche oder fürs Wochenende wünsche ich dir natürlich viel, viel Pech. Und jetzt aber tatsächlich Fins ab und bis dann.